zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Wir dürfen Sie herzlich willkommen heißen zur heutigen Veranstaltung Rente und Generationengerechtigkeit. Damit wir hier den Überblick bewahren können und einzelne Sachen diskutieren können, haben wir heute ein tolles Podium hier mit spannenden Gästen, die sich in unterschiedlichen Kontexten, sowohl hauptberuflich wie auch ehrenamtlich, mit der Frage nach dem Ist-Zustand unseres Rentensystems und möglichen Reformen beschäftigen oder beschäftigt haben. Von links nach rechts aus Sicht des Publikums Frau Elisa Wittler von der Jugend-Enquete-Kommission 2023 zum Thema Alterssicherungssystem in Deutschland. Daneben dann Herr Dr. Reinhold Tiede, der lange bei der Deutschen Rentenversicherung Bund gearbeitet hat, sowie Professor Dr. Axel Bösch-Supan vom Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik. Auch Sie drei darf ich ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie heute da sind und den Abend mit uns gestalten. Ich würde sagen, wir starten in die erste Fragerunde, in der wir von allen drei Podiumsgästen Einschätzungen zur aktuellen Situation der gesetzlichen Rentenversicherung einholen möchten. Und zwar jeweils besonders aus Ihrer jeweiligen Beschäftigung mit dem Thema heraus. Ich fange jetzt links von mir an mit Frau Wittler, die, wir haben es gerade schon gehört, als Vertreterin der Jugend-Enquete-Kommission hier ist und ja, gleichzeitig zu einer Generation gehört, die sich in Ausbildung, Studium befindet und das Arbeitsleben noch vollständig oder weitgehend vor sich hat. Elisa Wittler ist 21 Jahre alt. Sie studiert derzeit Jura in Berlin an der Humboldt-Universität. Sie engagiert sich seit langem in verschiedenen Projekten, die sich um internationalen Austausch und Jugendbeteiligung drehen. Nachdem sie ihren freiwilligen Dienst im Landtag von Nordrhein-Westfalen abgeleistet hatte, entschloss sie sich, Teil der Jugend-Enquete-Kommission 2023 zu werden, zum Thema Alterssicherungssysteme in Deutschland. Sie hat sich dort vor allem mit einem ganz bestimmten Aspekt beschäftigt, und zwar mit dem Zusammenhang Niedriglohnsektor Rente. Auch durfte sie mit zwei anderen Kommissionsmitgliedern das Policy Paper vorstellen, mehrfach öffentlich, auch vor Politikern, und zwar in der Kinderkommission des Bundestages und im Ausschuss Arbeit und Soziales. Ja, und auch die interessierte Zivilgesellschaft hat ihr Paper zu sehen bekommen. Ja, Frau Wittler, die Jugend-Enquete-Kommission hat sich, wie wir schon gehört haben, mit dem Thema Alterssicherungssysteme beschäftigt. Sie haben mit Expertinnen und Experten gesprochen, das Paper veröffentlicht. Was hat Sie und die anderen Mitglieder dazu bewegt, sich ausführlich mit dem Thema Rente zu beschäftigen? Es ist ja ein Thema, das zeitlich, möchte man meinen zumindest, noch etwas weiter weg ist. Können Sie uns da ein bisschen Einblicke geben in die Beweggründe, die Hintergründe hinter diesem Projekt?
Ja, dann danke einmal für die Frage. Ich glaube, um einmal noch mal den Bogen zu schlagen, der Hintergrund des Projektes besteht aus Jugendbeteiligung. Wie sind wir zu diesem Thema gekommen? Der Verein stellt immer eine Umfrage rein, worüber möchte sich die aktuelle Jugend austauschen. Das heißt, mehrere tausend junge Menschen haben daran teilgenommen und haben geschrieben, sie möchten sich über die Rente, über das Alterssicherungssystem in Deutschland auseinandersetzen. Das heißt, es ist ein grundlegendes Interesse bei den jungen Menschen da. Nun hatte ich das Privileg, mit 19 anderen jungen Menschen mich damit intensiv auseinanderzusetzen. Und das Attraktive eben an dieser Kommission war, dass nicht so viele Vorkenntnisse gebraucht werden. Denn natürlich fragt man sich, junge Person, wie ist diese denn überhaupt schon mit dem Thema Rente in Berührung gekommen? Spannend ist natürlich, viele von uns haben schon einen Nebenjob. Das heißt, sobald der erste Minijob ist, in der Gastro oder bei einem Lieferanten oder sonstiges, steht das Wort Rente drauf. Das heißt, seit ich 15 bin, bin ich in Berührung damit. Seitdem zahle ich ein. Und deswegen haben wir uns betroffen gefühlt. Nicht nur von dem Individuellen, sondern auch in der Debatte. Ständig hören wir, bis ihr in Rente seid, gibt es gar nichts mehr. Ich wusste nicht genau, was ich mit all diesem anfangen sollte. Und deswegen haben wir uns zusammengesetzt, haben uns mit ExpertInnen ausgetauscht und haben gelernt, was sind denn die gerade aktuellen Probleme, und haben uns selber damit auseinandergesetzt. Was ist denn die Meinung der Jugend? Weil wir haben uns umgeschaut, mit vielen ExpertInnen gesprochen, aber niemand war in unserem Alter. Mit niemandem konnten wir reden, wie sieht die Jugend denn dieses Thema? Und deswegen haben wir uns zusammengesetzt und uns die wichtigsten Themen ausgesucht im Konsens, denn 20 junge Leute, 20 Perspektiven, 20 Meinungen, und haben uns damit auseinandergesetzt, wie können wir die Rente nicht nur finanzieren, damit sie langfristig für alle da ist, sondern wie können wir sie auch gerechter gestalten? Denn ständig wird gesagt, wir wollen die Rente ist nicht mehr sicher, aber wieso wollen wir sie denn finanzieren? Wir haben, indem wir uns mit der Rente auseinandergesetzt haben, auch viele Gerechtigkeitsprobleme gesehen. Sei es der Unterschied zwischen den Geschlechtern, dass Frauen weniger Rente bekommen, haben wir uns mit auseinandergesetzt, haben wir uns diese Probleme angeschaut und gesagt, wir als junge Menschen haben eine Meinung, wir möchten sie äußern, wir möchten sie wissenschaftlich fundiert äußern und nicht nur zum Thema Finanzierbarkeit, sondern auch zu den Gerechtigkeitsproblemen der Rente, die bestehen.
Genau, unser nächster Gast ist Herr Dr. Thiele. Er hat die Jugend-Enquete-Kommission ganz maßgeblich beraten in ihrem Prozess und hat nach seinem Abschluss in der Volkswirtschaftslehre dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin gearbeitet. Dort hat er 1989 auch promoviert. Ab 1988 war er in der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte tätig, die 2005 dann in die Deutsche Rentenversicherung Bund überführt wurde. Dort hat er in seiner Position als Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung ganz maßgebliche Aufgaben, unter anderem darin eben in der Politikberatung tätig zu sein, unter anderem in verschiedenen Rentenreformkommissionen. Er ist also einer der führenden Experten, was dieses Thema angeht. Seit 2024 ist er selbst in Rente und bezeichnet sich auch selbst als engagierter Opa. Genau, Herr Thiele, Sie waren vor Ihrer Pensionierung über 30 Jahre mit der praktischen Umsetzung der GAV beschäftigt und haben sich mit empirischen sozialpolitischen, aber auch ökonomischen Fragen rund um das Thema Rente befasst. Über das Rentensystem und dessen Reform wird ja schon ewig diskutiert. Mit welchen Problemstellungen haben Sie sich denn genau beschäftigt? Und würden Sie sagen, dass wir heute noch die gleiche Debatte oder die gleichen Debatten über die Rente führen wie vor 30 Jahren?
Also die Frage ist echt gut, weil man nämlich nachdenken muss, was haben wir eigentlich vor 30 Jahren diskutiert? Und wenn man das macht, dann stellt man tatsächlich fest, dass wir wirklich über mindestens 3 Jahrzehnte, vielleicht länger, über sehr ähnliche Dinge diskutieren. Wir diskutieren übrigens auch so lange, eigentlich schon viel länger. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Wir diskutieren seit fast 100 Jahren, dass der demografische Wandel umlagefinanzierte Rentenversicherungssysteme kaputt macht oder sie darauf schwer reagieren können. Da gibt es Quellen aus den frühen 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, in denen das beschrieben wurde. Und damit habe ich natürlich noch nichts zu tun gehabt. Aber als wir vor 30 Jahren diskutiert haben, als ich mein Studium abgeschlossen habe oder als Assistent tätig war, da haben wir genau die Dinge diskutiert, die wir jetzt auch diskutieren. Es gibt immer mehr ältere Menschen, es gibt weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter. Der Beitragssatz wird deswegen stark ansteigen. Was kann man denn eigentlich tun? Und ich glaube, das ist auch gut, dass man das immer wieder diskutiert hat. Man könnte denken, die sind ja gar nicht weitergekommen. Warum diskutieren die immer wieder das Gleiche? Aber diese Diskussionen haben natürlich immer auch Ergebnisse gehabt. Und diese Ergebnisse waren jetzt nicht so, dass die Welt plötzlich ein Paradies wurde, aber die Ergebnisse waren schon so, dass immerhin seit dieser Zeit der demografische Wandel zwar immer vorangegangen ist, es tatsächlich immer mehr alte Menschen gibt im Verhältnis zu den Erwerbstätigen, aber das Rentensystem funktioniert hat. Ich habe da einen meiner letzten Aufsätze in meiner aktiven Zeit geschrieben. Man kann sehr schön sehen, so Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, da kamen auf 100 Menschen im Erwerbsalter nahe so 25, 26 im Rentenalter. Heute kommen auf 100 im Erwerbsalter 35 im Rentenalter. Also viel mehr. Trotzdem ist der Beitragssatz der Rentenversicherung heute niedriger als damals. Und die Renten, kann man lange diskutieren über Sachen wie das Rentenniveau. Das Rentenniveau ist ein bisschen niedriger als damals. Aber die Renten sind real, auch inflationsbereinigt, höher als damals. Also die Demografie ist schlechter geworden. Der Beitragssatz ist nicht gestiegen, sondern sogar geringfügig niedriger. Und trotzdem sind die Renten gestiegen. Und das alles ist ja nicht von selber gekommen. Eine große Rolle hat die gute Wirtschaftsentwicklung gespielt, ganz ohne Frage. Starker Zuwachs an Erwerbstätigkeit, ganz wichtig. Aber es hat auch Rentenreformen gegeben, die was bewirkt haben. Und deswegen bin ich übrigens auch wirklich guten Mutes, dass wir natürlich auch in Zukunft, Babyboomer, der Begriff ist ja schon gefallen, noch einen weiteren Anstieg der demografischen Belastung haben werden. Ja, das werden wir haben. Aber ich glaube, es gibt eine Menge Ansätze, dass ich zumindest sehr optimistisch bin, dass das Rentensystem das gut bewältigt, trotzdem funktioniert. Und da ich ja jetzt selber Kunde bin, habe ich da natürlich ein allergrößtes Interesse dran, dass das so ist und dass das gut weiter funktioniert. Und ich glaube, das kriegen die Kollegen auch hin.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Da war schon sehr viel Optimismus drin. Ich denke, auf manche Punkte werden wir im Laufe des Gesprächs nochmal zurückkommen. Ich möchte Ihnen jetzt den dritten Podiumsgast vorstellen, nämlich Herrn Professor Axel Börsch-Supan. Er war langjähriger Inhaber des Lehrstuhls für Makroökonomik und Wirtschaftspolitik an der Uni Mannheim. 2001 gründete er das Mannheimer Forschungsinstitut Ökonomie und demografischer Wandel, dessen Leitung er auch übernahm. 2011 bis 2022 war er Direktor am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, seit 2023 jetzt Direktor Emeritus. Außerdem lehrte er einige Jahre lang Economics of Aging an der TU München. Außerdem ist er geschäftsführender Direktor des Survey of Health, Aging and Retirement in Europe. Professor Börsch-Supan hat die Bundespolitik immer wieder in verschiedenen Gremien beraten, so beispielsweise in der Rentenreformgruppe der Nachhaltigkeits-Rürup-Kommission oder in der Kommission Verlässlicher Generationenvertrag. Herr Professor Börsch-Supan, in Ihrer Forschung beschäftigen Sie sich ja stark mit demografischen und ökonomischen Aspekten rund um das Thema Rente. Aktuell diskutieren wir ja viel über den Zusammenhang demografischer Wandel und Finanzierbarkeit der Rente. Inwiefern müssen wir in dieser Debatte auch wirtschaftlich strukturelle Gegebenheiten unserer Arbeitswelt, unseres Arbeitsmarktes oder unserer Erwerbsbiografien mit einbeziehen?
Ja, erstmal vielen Dank für die Vorstellung, für die Frage. Eigentlich hat Herr Tiede schon alles beantwortet. Ja?
Sie dürfen trotzdem.
Denn er hat gesagt, dass das Wunder, was passiert ist in den letzten 30 Jahren, die Bevölkerung ist immer älter geworden und trotzdem funktioniert die Rente so gut. Und ich teile die Meinung 100%, wird auch, wenn wir nicht ganz große Dummheiten machen, auch in Zukunft weiter funktionieren, liegt einfach daran, dass die Wirtschaftsentwicklung so positiv war. Wir haben doch über lange Zeit große Wachstumsraten gehabt und insbesondere ist der Verlust an Arbeitskräften immer dadurch wieder ausgeglichen werden, dass die Arbeitskräfte besser ausgebildet waren. In unserem Fach Chinesisch, die Produktivität ist gestiegen. Ja? Und dadurch sind wir eigentlich sehr reich geworden und haben uns eine üppige Rente leisten können. Und jetzt fangen doch meine Sorgen an, ja? Weil genau das stagniert im Augenblick. Und da sind wir eben doch sehr anders heute aufgestellt als vor 20 Jahren. Aber wir hatten schon mal eine ähnliche Situation, nämlich um die Jahrtausendwende, Ende der 90er Jahre, Anfang der Nuller Jahre. Da war plötzlich Deutschland auch das, einige von Ihnen können sich noch daran erinnern, hatte die rote Laterne, hieß das damals. Wir waren das Land in Europa, was am langsamsten wuchs. Wir hatten eine große Arbeitslosigkeit. Und der damalige Bundeskanzler, Gerhard Schröder, ist in ziemliche Bedrängnis gekommen. Und da sind dann Reformen passiert, einige sehr ungeliebte Reformen, die man jetzt im letzten Moment wieder aufgreift, Hartz und Bürgergeld, aber damals hat man auch die Rente reformiert und das hat doch einen großen Einfluss auf die Stabilität der Rente gehabt und ich denke, es ist sehr wichtig, dass man sich dieser Zeit wieder erinnert. Die Rente fällt leider nicht vom Himmel, sondern die muss aus Arbeit finanziert wird, Arbeit, die die Jüngeren leisten. Und wenn wir die verlieren, dann verlieren wir auch das Fundament. Und deswegen muss man so wirklich darauf achten, zuallererst eigentlich, dass die Wirtschaft funktioniert und dann funktioniert die Rente auch. Und zwar so wie die Gesetzeslage im Augenblick ist, eigentlich von selber. Man braucht eigentlich keine Rentenreform im Augenblick, sondern man muss sich mehr darauf konzentrieren, dass die Wirtschaft funktioniert und läuft. Und die stottert im Augenblick.
Vielen Dank. Ich denke, auf die Frage, brauchen wir eine Rentenreform oder nicht, da werden wir im Laufe des Abends tatsächlich auch noch mal zu sprechen kommen. Dankeschön.
Genau, tatsächlich haben wir jetzt schon einige Punkte von Ihnen gehört bezüglich der aktuellen Situation, der aktuellen Lage und den dazugehörigen Ursachen. Der Fokus soll heute aber nicht nur auf dem Status quo liegen, sondern eben auch darauf, was denn in Zukunft für Lösungsvorschläge und Reformmöglichkeiten anstehen. In dieser Debatte fällt ganz oft ein Begriff, nämlich der Begriff der Generationengerechtigkeit, der ja auch bei uns im Titel steht. Und über die beiden Begriffe, die da drin stecken, Generation und Gerechtigkeit, könnte man wahrscheinlich den ganzen Abend streiten. Aber trotzdem möchte ich mal von Ihnen drei wissen, und da dürfen Sie gerne alle drei antworten, was für Sie denn Generationengerechtigkeit im Kontext der Rente bedeutet, damit wir vielleicht den Begriff einmal geklärt haben, bevor genau die Debatte weitergeht.
Wenn alle so erwartungsvoll gucken, fange ich an. Also für mich, ich glaube, es gibt keine allgemein akzeptierte Definition von Generationengerechtigkeit. Es gibt sehr viele unterschiedliche Definitionen, aber irgendetwas, wo man sagen würde, so im die Bundesregierung geht davon aus, das ist Generationengerechtigkeit, oder es steht in Wikipedia, ist ja heutzutage das, was früher der Brockhaus war. Also ich glaube, sowas gibt es nicht. Für mich persönlich heißt Generationengerechtigkeit, man sollte, soweit das möglich ist, es ist nicht komplett möglich, soweit das möglich ist, sollte keine Generation übervorteilt werden in der Alterssicherung, was das angeht, was sie dafür leisten muss und was das angeht, was sie dafür bekommt. Dieses Verhältnis von, was zahle ich und was bekomme ich raus, das sollte so weit wie möglich für alle Generationen akzeptabel sein. Dass das nicht komplett geht, ist mir klar, weil jede Generation von ganz speziellen Bedingungen abhängig ist. Die Generation meiner Eltern hat den Krieg erlebt, das war völlig anders, da hat Rente eine andere Rolle gespielt. Wir haben das Glück gehabt, meine Generation hat das Glück gehabt, jetzt 50, 60, 70 Jahre Frieden zu haben mit einer tollen Wirtschaftsentwicklung, andere Rahmenbedingungen. Wie die Rahmenbedingungen für die sind, die heute jung sind, wissen wir alle nicht. Also es wird nicht gehen, dass alle exakt gleichgestellt werden in der Rente bei dem, was sie zahlen müssen und was sie rauskriegen. Aber zumindest anstreben, dass keiner da grob übervorteilt wird, das ist für mich Generationengerechtigkeit.
Ich würde da direkt anschließen. Ich stimme auf jeden Fall zu. Ich würde das nicht nur das Thema Generationengerechtigkeit im Thema Rente denken, sondern, wie Sie eben richtig gesagt haben, jede Generation hat ihre eigenen Herausforderungen. Und deswegen haben ja nicht alle Generationen dieselben Umstände. Wir als jüngere Generation sind beispielsweise von der Klimakrise noch viel länger und intensiver betroffen. Das heißt, natürlich muss man nicht nur bei den einzelnen Themen schauen, dass einzelne Generationen nicht der anderen irgendwie etwas wegnehmen bei begrenzten Ressourcen, aber schon schauen, wie das Gesamtkonzept ist. Es ist schwierig zu verlangen, meines Erachtens, dass bei einzelnen Themen auf genau den Ausgleich geachtet wird, dann wiederum bei anderen, wie zum Beispiel dem Klima, die natürlichen Ressourcen, es aber nicht mehr möglich ist, dieselben Bedingungen zu haben wie früher. Das heißt, wenn eine Generation wie jetzt die meinige belastet ist mit einem sehr hohen Schuldenhaushalt, mit den Folgen der Klimakrise, ist dann die Frage, ob nicht im Gesamtblick dann auch noch gefordert werden kann, dass dann exakt dieselben Anforderungen bei der Rente sind, weil wir noch die zusätzlichen Dinge zu stemmen haben. Aber nicht nur das. Natürlich, die jüngste Generation schaut immer nach oben. Wie geht es meinen Eltern, wie geht es meinen Großeltern? Gleichzeitig müssen aber gerade die jungen Menschen lernen, dass auch noch nach ihnen was folgen wird. Und ich glaube, dass Generationengerechtigkeit eben nicht nur ein Miteinander von all den Menschen sind, die wir hier im Raum sitzen, die wir auf der Straße sehen, sondern auch die, die noch folgen werden.
Ja, das Wort Generationengerechtigkeit ist eigentlich ein Ungetüm. Die Welt ist natürlich nicht gerecht und man kann das Leben unserer Großeltern nicht vergleichen mit dem Leben, was wir selber haben und was unsere Enkel Und Kinder erleben, das wissen wir noch gar nicht. Also insofern ist das ein zu großer Anspruch. Aber man kann das eigentlich doch viel pragmatischer runterbrechen. Wenn so eine große Herausforderung kommt wie der demografische Wandel, dann ist das hier erst einmal etwas Belastendes. Und dann ist aus meiner Sicht Generationengerechtigkeit, wenn alle Generationen, die daran beteiligt sind, die Rentner genauso wie die Einzahler, sozusagen sich die Last teilen, ne, in einem Maße, wie das tragbar ist. Oder auch umgekehrt, ne, wenn es uns allen plötzlich besser geht, wir verdienen mehr, wie das in den 70er Jahren insbesondere war, dass das auch zwischen den Generationen aufgeteilt wird. Und die Rente funktioniert ja nicht so, dass da eine Arbeitsministerin sitzt und sagt, ihr kriegt jetzt mehr und ihr kriegt weniger, sondern da gibt es Regeln. Nach den Regeln wird es aufgestellt und ausgerechnet und verteilt zwischen den Generationen. Und da kann sich vielleicht noch einige dran erinnern. Es gab mal eine rot-grüne Koalition, die hat einen Faktor in die Rente eingebaut, den in der Rürup-Kommission, den wollte ich damals Generationengerechtigkeitsfaktor nennen. Und da gab es großen Widerstand dagegen. Und dann hat man gesagt, also wir nennen den Nachhaltigkeitsfaktor. Aber der Punkt war, wenn die Demografie jetzt auf uns zurollt, dann lassen wir die Beiträge nicht gar zu sehr ansteigen. Aber auch bei den Renten sind wir vorsichtig, dass sie immer steigen, aber nicht so stark, dass sie die Jüngeren zu sehr belasten. Und dieser Nachhaltigkeitsfaktor, der hat sich eigentlich wirklich sehr bewährt. Der ist eigentlich genau der Inbegriff von Generationengerechtigkeit. Zusätzliche finanzielle Schwierigkeiten werden 50-50 zwischen den Jüngeren und den Älteren aufgeteilt. Andere Länder machen das anderes. Es gibt also Länder, da wird die jüngere Generation, die zahlt immer das Gleiche ein. Und wenn dann weniger Einkommen, Wirtschaftsleistung da ist, kriegen die Rentner halt weniger. Es gibt auch das umgekehrte Rentensysteme, wo die Rentner immer dasselbe kriegen und dann müssen die Jüngeren mal mehr oder mal weniger bezahlen. Und ich glaube, wir haben in Deutschland einen hervorragenden Mittelweg eingeschlagen, indem wir sagen, wir teilen das heftig auf. Und diesen Mittelweg, den sollte man auch beibehalten in der Zukunft. Und jetzt baut man aber an diesem Mittelweg rum und sagt, will was einführen, was sich toll anhört, eine sogenannte Haltelinie, wo man sagt, wir legen die Renten fest. Und dann passiert genau das, was man eigentlich nicht haben will. Das wird einseitig, wenn also irgendwelche, ja, die Wirtschaft mal wieder lahmt, steigen die Beiträge enorm an. Also im Augenblick rechnen wir damit, dass in den nächsten 20 Jahren die Beiträge um 2,5-3% ansteigen werden. Die Rentner werden davon aber verschont. Ja. Das ist nett für die Rentner, aber nicht so nett für die jüngere Generation. Und ich denke also, dass man diesen Nachhaltigkeitsfaktor unbedingt retten muss. Der ermöglicht es auch sozusagen durch das Dick und Dünn der Generationen, des demografischen Wandels durchzukommen. Eigentlich macht diese Regel unsere Rente wirklich stabil und, wenn ich den Norbert Blüm jetzt zitieren darf, eben auch sicher. Der kommt eben durch den demografischen Wandel. Wir dürfen eben nur nicht den Fehler machen, das einseitig entweder auf die Jungen oder auf die Alten zu verteilen. Und das sieht man ganz praktisch, was Generationengerechtigkeit heißt bei der Rente.
Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Einschätzungen. Wir können uns da einiges mal im Hinterkopf behalten, denn der Begriff Generationengerechtigkeit, der wird uns noch diesen ganzen Abend begleiten. Und Herr Professor Börsch-Subban, Sie haben ja eine perfekte Überleitung geliefert. Es geht auch um die aktuellen Debatten, um aktuelle Diskussionen, konkrete Reformvorschläge, die aktuell diskutiert werden. So hat die Bundesregierung verschiedene Reformpunkte im Koalitionsvertrag festgehalten, die Einsetzung einer Rentenkommission beschlossen und erste Maßnahmen eingeleitet, wie eben die Stabilisierung des Rentenniveaus, den Ausbau der Mütterrente sowie die Aktivrente für Menschen, die im Alter weiterarbeiten werden. Über diese und weitere Maßnahmen wird aktuell sehr stark diskutiert, in der Politik, in den Medien, in der Wissenschaft, aber auch in der Bevölkerung, wie ich auch in meinem eigenen Umfeld bemerke. Wir haben uns jetzt ein paar konkrete Maßnahmen und Vorschläge rausgegriffen, die wir unserem Podium an die Hand geben wollen und wo uns die Einschätzung interessieren. Wir können natürlich jetzt nicht alles aufführen, aber wenn es etwas gibt, was Sie sehr interessiert, wir haben nachher eine Fragerunde, da können Sie sich zu Wort melden. Ja, zu folgenden Vorschlägen bitten wir jeweils zwei von Ihnen um die Einschätzung. Und in Runde 1 sind das Frau Wittler und Herr Professor Börsch-Schupan. Die Bundesregierung hat eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters im Koalitionsvertrag nicht verankert. Dennoch wird aktuell immer wieder darüber diskutiert, zum Beispiel über die Frage, sollte man auf 70 Jahre hochgehen. Jetzt die Frage an Sie beide. Sollten wir ernsthaft über eine Erhöhung nachdenken? Und wenn ja, wie sollte die Altersgrenze eigentlich gehandhabt, ausgestaltet werden? Ihre Einschätzung dazu, wer anfangen mag.
Ja, im Rahmen der Kommission haben wir uns auch mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt. Nochmal zur Erinnerung, ich bin 21. Das heißt, wenn jetzt in das Renteneintrittsalter auf 70 angehoben wird, das sind noch 50 Jahre, das ist ein halbes Jahrhundert. Natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, was in einem halben Jahrhundert ist, aber so wirklich sicher sind wir uns noch nicht, wie wir uns da fühlen. Wir können uns nicht schon vorstellen, was unsere Sorgen, was wir noch leisten können, wenn wir 70 sind. Aus der theoretischen Perspektive haben wir uns damit auseinandergesetzt, dass natürlich die Lebenserwartung steigt. Dementsprechend ist natürlich der Instinkt, wenn wir länger leben und das Verhältnis von Arbeitszeit und Rentenbezugszeit gleich bleiben soll, muss das Renteneintrittsalter steigen. Die Frage ist nur, von wem steigt das die Lebenserwartung. Ganz spannend sind nämlich da die Studien. Gerade Menschen mit niedrigem Einkommen, gerade Menschen, die einen schweren physischen Job haben, die gebrochene Bildungs- und Erwerbsbiografien haben, die viele Hürden im Leben meistern mussten, haben nicht so eine lange Lebenserwartung. Das heißt, die Frage ist, wenn wir das Eintrittsalter ansteigen, wohin verteilen wir eigentlich das Geld? Denn in dem Moment, in dem Menschen mit niedrigem Einkommen weniger lange leben, länger aber einzahlen, finanzieren sie die Rente von den Menschen, die grundsätzlich eine längere Lebenserwartung haben, beispielsweise gut verdienen mit Bürojobs, wo eben die Lebenserwartung länger bleibt. Und das heißt, es wird dann pauschal, wenn man das so sagen darf, von arm zu reich umverteilt. Und das ist natürlich eine Frage, die uns sehr lange beschäftigt hat. Und wir haben gesagt, wir wollen das nicht. Natürlich ist die Frage, kann es für immer 67 sein, jetzt wo es schrittweise angehoben worden ist. Auch da können wir sagen, wir wollen das nicht für immer haben, weil auch für Menschen, die weniger lange Lebenserwartung hat, steigt sie. Unsere Idee war ein dynamisches Renteneintrittsalter. Gerade in dem Moment, in dem man Arbeit reduzieren kann und mit einem Rentenbezug schon kombinieren kann, wie das jetzt eben mit der Aktivrente vorgesehen wird, also dass Rentnerinnen und Rentner immer noch arbeiten dürfen und sich das auch steuerlich lohnt, schaffen wir einen Anreiz, dass nicht alle ab 67 komplett weg sind, aber nur noch sozusagen die arbeiten können und wollen, die es auch noch schaffen. Und eben nicht gesagt wird, alle müssen bis 70 arbeiten, egal ob ihr wollt oder nicht. Das dazu.
Herr Professor Börsch-Schupan.
Ja, ich halte das ganze Rentenalter eigentlich für einen Unsinn. Menschen sind so verschieden, zum Teil aus den Gründen, die Sie gesagt haben. Aber die einen wollen gern länger arbeiten, die anderen möglichst früh weg. Man sollte sich nicht auf ein Rentenalter festlegen, sondern den Menschen die Freiheit lassen, früher oder später in Rente zu gehen. Mit dem früher, das hat so seine Bewandtnis, wenn jeder mit 15 in Rente geht, dann wird es richtig teuer. Das können wir uns nicht leisten. Also brauchen wir schon eine gewisse Untergrenze, je nachdem, wie es einem gesundheitlich geht. Das haben wir ja eigentlich auch im Rentensystem. Aber wir haben auch effektiv eine Obergrenze. Es ist gar nicht so einfach, länger zu arbeiten als das gesetzliche Rentenalter. Der Staat verbietet das mehr oder weniger grundsätzlich. Ich weiß nicht, ob Herr Tiede Sie noch gerne ein Jahr oder zwei. Ja, und wir müssen da eigentlich flexibler sein. Und diese Flexibilität, die fehlt. Im Augenblick entwickelt sich die Lebenserwartung relativ langsam. Wir haben ohnehin jetzt in den nächsten 5 Jahren noch eine Entwicklung hin bis zur Rente mit 67. Insofern ist das eigentlich eine ziemliche chimären Diskussion, die wir da führen. Und wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, erstens, dass Arbeitsbedingungen besser sind, Also man sieht, die Leute, die wirklich früh in Rente gehen, sind nicht die Dachdecker, die das nicht mehr können, sondern es sind so eine Büroangestellte, die gelangweilt sind, die keine Motivation mehr bekommen von ihren Arbeitgebern. Also da muss man auf der betrieblichen Ebene eigentlich was ändern. Das ist eigentlich eine viel wichtigere Diskussion, als zu sagen, es soll jetzt irgendjemand, Spaßvogel oder kein Spaßvogel, ich weiß es nicht, hat letzte Woche von 73 als Rentenalter geredet. Das ist natürlich völliger Schmarrn. Ja. Wir sehen mal, dass wir in die 67 kommen und machen die Arbeitsbedingungen besser und dann funktioniert es.
Ja, wunderbar. Das ist ja dann auch wieder die Verknüpfung zwischen der Rentenfrage und unseren Arbeitsstrukturen, unserer Arbeitswelt, unseren Arbeitsbedingungen. Vielen Dank.
Genau, Elisa, Herr Dr. Thiede, im neuen Koalitionsvertrag von Union und SPD fordert die Regierung ja, dass man quasi neue Selbstständige, zumindest in gewissen Gruppen, in die GAV mit einbezieht. Die Diskussion gibt es ja auch schon deutlich länger für zum Beispiel Beamte. Würden Sie diese beiden Vorhaben befürworten? Würden Sie sagen, da steht dann am Ende vielleicht auch ein gewisses finanzielles Ersparnis? Wie stehen Sie dazu?
Sie haben ja zwei Fragen gestellt, nicht? Und ich würde die Fragen beantworten mit Ja und Nein. Aber nicht beide mit Ja und Nein, sondern die eine mit Ja und die andere mit Nein. Also ich halte es für sehr sinnvoll, möglichst alle Bevölkerungsgruppen in ein einheitliches Alterssicherungssystem einzubeziehen. Das heißt auch Beamte, übrigens auch Abgeordnete, das muss man auch mal gleich dazu sagen, Beamte, Abgeordnete und auch Selbstständige. Ich würde nicht überhaupt nicht rühren wollen an funktionierenden Alterssicherungssystemen, die einige Selbstständige hier haben, sollen sie gerne behalten. Aber die Selbstständigen, die heute keine obligatorischen, die also nicht pflichtversichert sind irgendwo, die, meine ich, sollte man in die Rentenversicherung einbeziehen und ebenso, da mache ich mich vielleicht jetzt bei einigen unbeliebt, aber ebenso meine ich, auch die Beamten sollte man einbeziehen. Ich meine nicht, dass die Rentenversicherung daraus finanzielle Vorteile hätte. Ich glaube nicht, dass das zur besseren Finanzierung der Rentenversicherung beitragen kann. Zum einen, weil wir wissen, dass gerade die Selbstständigen, die heute nicht ordentlich abgesichert sind, was heißt ordentlich, die nicht pflichtversichert sind, kein überdurchschnittlich hohes Einkommen haben. Die sind nicht einkommensmäßig sehr viel besser dran als abhängig Beschäftigte im Durchschnitt. Und deswegen kann die Rentenversicherung da keine zusätzlichen finanziellen Mittel in großem Umfang irgendwie erwarten. Bei den Beamten, die haben zwar im Schnitt ein höheres Einkommen, aber bei den Beamten muss man sehen, entweder kriegt man das Problem, dass die Dienstherren der Beamten, also Bund, Länder, Gemeinden, dann zusätzlich zahlen müssen, weil sie nämlich für die heute schon pensionierten Beamten die Pensionen zahlen müssen und gleichzeitig noch Beiträge in die Rentenversicherung für ihre dann aktiven Beamten. Die müssen also zweimal zahlen, das wird schwierig. Wenn man das vermeiden will, das kann man auch vermeiden, die Österreicher haben das ganz gut hingekriegt, wenn man das vermeiden will, heißt das, das, was heute eingezahlt wird für die Beamten, kriegen die Pensionäre auch sofort wieder raus. Und damit hat die Rentenversicherung auch nichts gewonnen. Also finanziell bringt das für die Rentenversicherung auch nichts. Aber warum? Ich halte es trotzdem für sinnvoll, und zwar aus einem ganz wichtigen Grund. Wenn man in der Zukunft weitere Rentenreformen macht, dann wird es immer so sein, dass einzelne Reformen dem einen nicht schmecken, auch den einen schlechter stellen vielleicht und dem anderen nicht so gut gefallen oder besser gefallen. Und um diese unsägliche Diskussion zu vermeiden, die Beamten, die stehen aber besser da, die haben diese ganzen Reformen nicht. Oder die Selbstständigen, die können sich ja drum drücken. Um das alles zu vermeiden, würde ich sagen, alle in ein System, dann werden alle in gleicher Weise betroffen, dann hat man die Möglichkeit, Reformen zu machen, ohne zumindest immer diese Flanke offen zu haben, den Beamten geht es ja viel besser. Ich kann das übrigens sagen, ich war nie Beamter und immer Angestellter und kriege jetzt eine ordentliche Rente und bin deswegen sehr zufrieden.
Ja, ich würde auch mit Ja und Nein antworten. Langfristig sind wir auch überzeugt, dass alle in demselben System einzahlen und rausbeziehen sollen. Einfach großes Stichwort Generationengerechtigkeit ist auch in der Generation selber. Das heißt, wie Sie gerade schon angesprochen haben, natürlich erzeugt das eben nicht nur bei den Krankenkassen eine Art Klassensystem, sondern auch bei der Alterssicherung. Aber nochmal zurück zu den Selbstständigen. Gerade Solo-Selbstständige fehlt die Transparenz. Viele wissen gar nicht, wie ihre Alterssicherung aussieht, weil einfach auch das Wissen dahinter fehlt. Den Muße sich zu beschäftigen, aber auch die fehlenden Mittel, wie man sich überhaupt damit auseinandersetzt. Wenn man mit 20, in den 20ern, 30ern anfängt, sich selbstständig zu machen, wer denkt denn da schon wirklich an die Rente, wenn man eben nicht durch den Staat dazu gebracht wird? Das führt dazu, dass viele Solo-Selbstständige eben ein hohes Risiko an Altersarmut haben und damit schnell in die Grundsicherung im Alter überführt werden, weil sie eben nicht genügend vorgesorgt haben oder haben konnten. Da ist dann die Frage, auch aus staatlicher Perspektive, nicht nur aus individueller, dass wir sozusagen garantieren können, wenn man selbstständig ist, dass man am Ende des Lebens auch nochmal was zurückbekommt, sondern auch aus staatlicher Perspektive ergibt es sehr viel Sinn, denn sobald die Menschen eben dann in das Sozialhilfesystem, also in die Grundsicherung kommen, zahlt der Staat 100%. Bei den Beamten ist es schwieriger, wie angesprochen, nicht nur die rein juristischen Themen, wie können wir diese Ansprüche überführen, sondern auch an wen geht das, und die Attraktivität des Beamtentums hängt damit zusammen, ist eine gesamtgesellschaftliche Debatte. Andererseits ist die Frage, wie lange wollen wir uns diese Debatte noch entziehen, weil wir eben sagen, ja, es ist nicht von heute auf morgen möglich, aber irgendwann müssen wir anfangen. Und deswegen ist die Frage, hat die aktuelle Politik bzw. die Entscheider, die die Entscheidung treffen können, den Willen dazu oder nicht? Gerade ist es zwiegespalten, wir sind gespannt, aber dementsprechend langfristig sollten alle einzahlen.
Vielleicht noch eine politische Bemerkung. Jedes Mal, wenn dieses Thema aufkam, in sämtlichen Rentenkommissionen, wurde es still. Man muss sagen, die Rentenversicherung gehört zu den, also vielleicht ist es jetzt leicht übertrieben, aber nicht sehr viel, wirklich zu den Säulen unserer Gesellschaft. Die sorgt für Stabilität auch Stabilität, politische Stabilität im Land. Und dass sich da ausgerechnet die Abgeordneten und die Beamten rausziehen, ist politisch ganz schlecht. Das ist wirklich ein Politikum. Beamte sollen den Staat vertreten und damit auch die Rentenversicherung.
Vielen Dank. Dann rufe ich noch das letzte Duo auf, Herr Professor Börsch-Supan, Sie können gerne das Mikro gleich behalten, und Herr Dr. Tiede. Für Sie habe ich noch zwei Ideen, zwei Vorschläge, die zuletzt stark diskutiert wurden, die sich auf Rentnerinnen und Rentner beziehen. Das eine ist die bereits von Frau Wittler erwähnte Aktivrente, durch die die Bundesregierung die freiwillige Weiterarbeit nach Erreichen der Regelaltersgrenze ermöglichen möchte oder erleichtern möchte. Und das zweite ist ein Vorschlag des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der auf die Unterstützung ärmerer Rentnerinnen und Rentner durch Wohlhabender hinauslaufen würde, um Altersarmut entgegenzutreten, nämlich der Boomer-Soli. Ich bitte Sie beide, sowohl zu Aktivrente und Boomer-Soli Stellung zu nehmen. Wir sind gespannt.
So ist das mit den heißen Kartoffeln, gell? Also ich halte die Aktivrente für einen Geldrausschmiss und es wäre viel gescheiter, wenn insbesondere der Staat denjenigen, die gerne weiterarbeiten würden, das erlauben würde. Da braucht man nicht auch noch Steuergelder, die ja knapp sind, hier einsetzen. Also es gibt noch mittlerweile doch einen recht großen Prozentsatz an Menschen, die zumindest Teilzeit weiterarbeiten wollen, vielleicht nicht Vollzeit. Und die kriegen eine Menge Hürden in den Weg gelegt. Aber die arbeiten nicht etwa deswegen, weil sie Steuern sparen wollen, sondern weil sie im Leben bleiben wollen, weil sie nicht isoliert sein sollen. Und da gibt es eigentlich genug motivierende Gründe, da muss man nicht noch Geld in die Hand nehmen. Wir müssen einfach sehen, im Augenblick haben wir nicht so viele Steuergelder. Und die sind besser investiert in Infrastruktur, damit die Bahn wieder fährt, Bildung und was wir alles in Innovationen brauchen in diesem Land, anstatt sie da zu investieren. Also schön ist, wenn wir unendlich viel Geld haben, da können wir alles machen, aber das haben wir eben nicht. Und von daher bin ich gegen die Aktivrente, sondern lieber einen einfacheren Übergang, der insbesondere bei den großen Arbeitgebern es erlaubt, dass man weitermachen kann im bestehenden Job. Was die Idee der Umverteilung angeht, wir haben natürlich ein Steuersystem, was im Wesentlichen dazu da ist, dass die Reicheren die Ärmeren unterstützen. Das gilt auch für die Rente. Die Rente wird mittlerweile versteuert und zwar ganz erheblich mehr für reichere Rente als für die Ärmere. Ich weiß nicht, ob Herr Fratscher da nicht gut informiert war, aber das hätte er eigentlich mal betonen müssen. Und nichtsdestotrotz, auch innerhalb der Rente gibt es Umverteilung. Wir haben erstens eine Grundsicherung, die nicht so richtig zur Rente gehört, aber zum Altersversorgungssystem. Und wir haben eine Grundrente, die aus den Einnahmen der Rentenversicherung finanziert wird. Also es gibt schon jede Menge Mechanismen, wo wir von Reich nach Arm umverteilen.
Herr Tiede?
Ja, jetzt mache ich mal ein bisschen Unterschied, damit wir nicht immer das Gleiche sagen. Also bei der diesem Boomer-Abgabe bin ich ganz Ihrer Meinung. Also Herr Fratscher hat in letzter Zeit einige so skurrile Ideen gehabt, wo ich mich auch wirklich frage, was hat ihn umgetrieben? Weil das war nicht nötig, das hatte er nicht nötig, sowas zu sagen. Und die Boomer-Rente war sowas und dieser komische Freiwilligendienst für Ältere, also der ist, glaube ich, sogar grundgesetzwidrig. Aber da sind wir voll einer Meinung. Ich glaube, das ist keine kluge Idee gewesen. Wir haben Umverteilungselemente in der Rentenversicherung, das ist richtig. Wenn man wirklich in die Richtung weitergehen wollte, könnte man sich auch noch weitere Elemente überlegen. Müsste das aber sehr klug machen, glaube ich. Aber so mal schnell irgendwie so eine Zusatzabgabe, also das finde ich auch völlig abwegig. Mit dieser Aktivrente bin ich ein bisschen vorsichtiger. Also ich glaube auch, wir haben eigentlich in der Rentenversicherung schon jetzt eine Regelung, die eine Menge bringt für die Betroffenen, vielleicht sogar mehr als diese Aktivrente bringt. Nämlich, wenn man über die Regelaltersgrenze hinaus arbeitet, kriegt man ja Zuschläge zu seiner Rente. So wie man, wenn man vorzeitig in Rente geht, Abschläge kriegt, kriegt man, wenn man länger arbeitet, Zuschläge. Ich habe da persönlich von profitiert, muss ich zugeben. Und diese Zuschläge sind sogar so gestaltet, dass sie prozentual höher sind als die Abschläge, die man zahlen muss, wenn man vorzeitig geht. Also die sind eigentlich sehr attraktiv. Jetzt zu sagen, wir brauchen noch was weiteres, ist eigentlich überflüssig. Das Einzige, und deswegen bin ich da nicht so ganz und würde sagen, ist ein Schmarrn. Das Einzige, was man da sehen könnte, ist, der Staat kann ja eigentlich erstmal nicht davon ausgehen, dass die Leute länger arbeiten als die Regelaltersgrenze. Dafür ist das eben die Regelaltersgrenze. Das heißt, eigentlich muss der Staat davon ausgehen, ab dem Zeitpunkt arbeiten die Leute nicht mehr und dann kriegt er auch keine Steuern mehr. Nun arbeiten einige weiter und da ist es dann nicht so ganz abwegig zu sagen, dann sollen sie zunächst auch mal keine Steuern zahlen. Trotzdem würde ich sagen, da bin ich dann wieder bei Ihnen. Eigentlich haben wir im Moment, sind wir nicht in einer Situation, wo wir Steuereinnahmen verschenken können. Und von daher wäre ich, also ich kann nachvollziehen, dass das einen gewissen Gedanken, eine gewisse Logik hat, dieser Ansatz, aber er wäre für mich in der Prioritätenliste ganz unten und eigentlich kann man auch ohne, weil man diese Zuschläge schon hat. Und die Zuschläge, das sollte ich vielleicht noch sagen, wenn man ein Jahr länger arbeitet als Regelaltersgrenze, also ein Jahr später erst geht, kriegt man seine gesamte Rente um 6% erhöht und man hat ja in diesem Jahr noch zusätzliche Rentenansprüche erworben. Also insgesamt kommt man da schon mal locker auf 9% mehr Rente für ein Jahr länger arbeiten. Und das ist, glaube ich, und das Leben lang und jedes Jahr nochmal erhöht mit der Rentenerhöhung. Und von daher, glaube ich, ist das eigentlich viel mehr wert als diese Aktivrente. Und von daher, Sie haben mal was beschlossen und sind sich einig. Ist ja auch mal schön, wenn Sie sich einig sind im Bundestag.
Ja, die Frau Wittler hat gebeten, noch ganz kurz Stelle und ja, genau.
Auch hier einmal ganz wichtig, ich bin beim Podium, was das Thema Boomer-Soli angeht, denn das ist bei der medialen Debatte, es wird immer im Namen der Jugend argumentiert. Wir brauchen die Boomer-Soli im Namen der Jugend und die Jugend freut sich, weil ihr Standpunkt ist, Hauptsache wir müssen es nicht zahlen. Da möchte ich einmal mit brechen, denn auch da wird in der Debatte immer vergessen, wir werden auch eines Tages Rentnerinnen und Rentner sein und 1.000 Euro darüber reden wir gerade. Ab dem Moment gilt man als reiche Rentnerin, dass man dann umverteilen soll. Auch das wollen wir nicht. Also da einmal brechen. Wir als Jugend sind nicht davon überzeugt, dass der Boomer Soli im Namen der Jugend gemacht werden sollte.
Super, Dankeschön.
So, jetzt habe ich noch mal eine Frage an Sie alle drei. Ich meine schon, die ein oder andere Sache gehört zu haben, aber vielleicht können Sie ja noch mal kurze Impulse setzen. Wenn Sie sich eine Maßnahme aussuchen müssten, egal ob schon umgesetzt oder noch nicht, die vielleicht relativ klein wirkt, aber total viel bewirken würde, welche wäre das und welche wäre eine Maßnahme, die Sie auf gar keinen Fall umsetzen würden?
Also die Haltelinie, die sogenannte, auf keinen Fall umsetzen, weil sie krass generationenungerecht ist und obendrein sehr, sehr teuer. Nicht nur teuer, sondern sehr teuer. Was man ändern könnte, wenn man überhaupt, der Witz ist ja, in diesem Herbst der Reformen, vielleicht kommt er ja noch, wissen wir noch nicht, ist in der Rente eigentlich angesagt, gerade keine Reformen zu machen. Weil viele der Reformen, die im Augenblick angedacht werden, sehr teuer sind, generationenungerecht und zum Teil auch überflüssig. Wenn man etwas machen müsste, dann sollte man bei der Betriebsrente, über die haben wir ja heute noch gar nicht geredet, dafür sorgen, dass sie auch kleinere und mittlere Unternehmen haben und nicht nur die Großunternehmen. Denn die Betriebsrente ist für viele Menschen eine wichtige Stütze. Ne? Aber sie fehlt bei den kleinen und bei den mittleren Unternehmen. Und da könnte man hin ausbauen. Aber darüber redet im Augenblick kaum jemand.
Jetzt muss ich andere Schwerpunkte setzen als Sie. Also ich würde dann mal sagen, was ich unbedingt machen würde, und das habe ich ja eben schon gesagt, das ist für mich, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt. Ich würde versuchen, möglichst in absehbarer Zeit alle gesellschaftlichen Gruppen in ein obligatorisches Alterssicherungssystem zu bekommen und insbesondere die Beamten und Abgeordneten auch in die Rentenversicherung. Das wäre das, was ich, weil ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir in den nächsten 15 Jahren auch noch weitere Reformen wirklich mit Akzeptanz in der Bevölkerung umsetzen können. Und was ich nicht machen würde, also ich würde, da bin ich wieder so ähnlich wie Herbert Schuppan, ich würde nicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren über eine höhere Altersgrenze nachdenken wollen. Weil, also was auf lange Sicht kommt, wissen wir alle nicht. Aber Sie haben das aber so halb angedeutet, ich will das mal konkret sagen. Wir sind im Augenblick in einer Phase, wo wir die Regelaltersgrenze anheben. Jedes Jahr um einen Monat, ab jetzt jedes Jahr um 2 Monate. Und das machen wir bis zum Jahr 2031. Und dann sind wir bei 67. Und ich habe mir mal angeguckt, jetzt gerade aktuell wieder, wie hat sich eigentlich, wir sind damit angefangen 2012. Da wurde der erste Monat angehoben. Und wie hat sich eigentlich seitdem die Lebenserwartung entwickelt, die durchschnittliche? Und wir haben, wie gesagt, heute, jetzt im Jahr 2025, sind wir 14 Monate über der Altersgrenze von 2011. Und die durchschnittliche Lebenserwartung der 65-Jährigen ist im gleichen Zeitraum um 5 bis 6 Monate gestiegen. Das heißt, die durchschnittliche Lebenserwartung ist nicht mal halb so hoch gestiegen, wie die Altersgrenze schon gestiegen ist. Ist übrigens auch ein Grund dafür, warum die Finanzlage der Rentenversicherung im Moment ganz gut ist. Es wird weniger lange Rente gezahlt als noch vor 10, 15 Jahren. Und solange nicht, also ich will da keine Regel rausmachen, aber im Grundsatz würde ich schon sagen, solange nicht die Lebenserwartung wenigstens da, der Anstieg der Lebenserwartung wenigstens so groß ist wie der Anstieg der Altersgrenze, sollte man über dieses Thema nicht mehr reden. Danach kann man vielleicht wieder rüber.
Gut, als letztes, ich würde auch einmal ganz kurz die 48% Haltlinie ansprechen, aber als positive Seite. Denn man muss sich immer auf der Zunge zergehen lassen, 48%, wenn jemand das ganze Leben im Niedriglohnsektor gearbeitet hat, komplett geschlossene Erwerbsbiografie, 48% vom Mindestlohn ist gar nichts. Also da kriegt man nichts mehr als RentnerInnen dann raus. Dementsprechend würde ich da sagen, wenn wir jetzt das Rentenniveau noch weiter absacken lassen und dann irgendwann bei, es fängt an bei 47%, aber irgendwann sind wir bei 40%. Da ist kein keine Würde im Alter mehr garantiert. Damit ist niemand mehr abgesichert, wenn das vor allem die einzige Säule ist im Rentensystem, wenn Sie gerade angesprochen haben. Die Betriebsrente und die private Altersvorsorge ist einfach nicht so stark wie die gesetzliche Rente. Positiv, um einen neuen Punkt einzubinden, würde ich sagen, dass wir mehr Transparenz schaffen müssen. Es gibt gerade das Prinzip vom Rentensplitting, das heißt, dass die Versorgungsansprüche, wenn eben nach einer Scheidung zwischen den Eheleuten dort aufgeteilt werden. In dem Moment, in dem aber im Renteninformationsschreiben schon bei einer bestehenden Ehe über diese Versorgungslage aufgeklärt wird, kann es dazu führen, dass ich gerade eben nochmal im Bewusstsein geschaffen wird, was bedeutet das denn eigentlich, wenn eine Person zu Hause bleibt, was bedeutet das denn eigentlich auf lange Sicht und eben nicht erst, wenn sozusagen die Ehe gescheitert ist, um da nochmal das Bewusstsein zu schaffen. Wogegen ich auch bin, klar, Renten mit 70, ich glaube, man sieht es an unserem Nachbarland Frankreich, sie gehen auf die Barrikaden bei 64. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob das Land brennen würde, wenn jetzt Rente mit 70 eingeführt wird. Trotzdem ist die Frage, es gibt andere Reformvorschläge. Und deswegen ist die große Sache, wo ich sage, Contra, es so lassen, wie es ist. Riester ist von 2001 zur Einordnung, ich bin 2004 geboren worden. So dementsprechend, ich bin seit 21 Jahren hier auf dieser Erde und natürlich habe ich jetzt Renteneintrittsalterreform mitbekommen, aber die waren 2007, Rente mit 67 und 2014, da war ich in der Grundschule. Das heißt, große Reformen haben wir nicht mehr gesehen. Dementsprechend würde ich dazu anregen, weiter daran zu machen, bin dagegen, wenn wir aufhören, an der Rente zu arbeiten und das System anzupassen an unsere jetzigen gesellschaftlichen Vorstellungen.
Ja, super, vielen Dank. Wir haben jetzt insgesamt sehr viel über Herausforderungen, Probleme, Reformvorschläge, Veränderungsdruck, ja oder nein, diskutiert. Sie haben jetzt gesagt, was würden Sie machen, was würden Sie nicht machen. Fragen wir doch mal anders, was funktioniert denn eigentlich schon gut? Was ist etwas, woran man einfach nicht rütteln sollte, Ihrer Meinung nach, in diesem ganzen Prozess, in dem wir jetzt gerade stecken?
Der Generationengerechtigkeitsfaktor oder Nachhaltigkeitsfaktor, wie man nennen will, an dem sollte man nicht rütteln. Ne? Und ich stimme Ihnen zu, was die, ja, ich würde also ein bisschen weitergehen, nicht nur Mindestlohn, sondern das untere Drittel der Rentenbezieher verdienen nicht viel Geld, auch im internationalen Durchschnitt. Das kann man anheben, ne? Und das wäre gescheiter. Also man kann sich zum Beispiel überlegen, ob man da die Haltelinie macht, ne? Aber denen, die eine Betriebsrente bekommen, die im oberen Teil der Einkommensverteilung sind unter Rentnern, da kann man den Generationengerechtigkeitsfaktor beibehalten. Ne? Also, und die Rente funktioniert insgesamt gut. Also das, was Tita am Anfang gesagt hat, das muss man immer wieder unterstreichen. Wenn insbesondere jüngere Menschen sagen, ach, von der Rente kann ich mir später gar nichts mehr erwarten, das ist Unsinn. Ne? Die Rente ist nicht sicher in ihrer Höhe, aber dass die Rentenversicherung als Ganzes dahin sieht, ist falsch. Das ist eine der stabilsten Institutionen, die wir haben und daran sollte man nicht rütteln. Ne?
Das kann ich natürlich nur unterzeichnen. Ich glaube, wir sollten auch an einem Grundprinzip in der Rentenversicherung nicht rütteln, das da heißt, wir versuchen zwei Grundsätze miteinander zu verbinden, nämlich zum einen den Grundsatz, Äquivalenzprinzip ist der Fachbegriff, Einzahlung und Auszahlung sollen miteinander in Verbindung hängen. Wer mehr einzahlt, soll auch mehr rauskriegen, so, das wäre vielleicht etwas klarer gesagt. Das ist das eine Prinzip und das ist in der Rentenversicherung Teil der Regelungen. Und gleichzeitig ist es aber begleitet durch ein zweites Prinzip, nämlich durch das Prinzip des solidarischen Ausgleichs. Und diese Verbindung einerseits Leistungsgerechtigkeit, aber mit Umverteilungselementen zugunsten von denen, die es nötig haben, das finde ich ist gut in der Rentenversicherung. Das haben wir heute schon, aber da kann man natürlich auch noch überlegen, ob man es noch ergänzende, andere, bessere Methoden findet. Aber das ist Kern der Rentenversicherung heute. Und das, finde ich, ist auch etwas, woran man nicht rütteln darf. Und das hat übrigens auch dazu beigetragen, dass das System so sicher ist. Also einerseits Leistungsgerechtigkeit, wer mehr zahlt, soll auch mehr kriegen. Und andererseits, wer aus bestimmten Gründen nicht zahlen kann oder zu wenig zahlen kann, weil er so einen schlechten Job hat, der muss aufgestockt werden, der muss was dazu kriegen. Diese Verbindung, die muss erhalten bleiben.
Ich kann mich anschließen, möchte als neuen Punkt gerne noch den Generationenvertrag als solches sagen. Denn nicht nur aufgrund der Finanzierbarkeit, sondern auch als gesamtgesellschaftliches Phänomen. Rente betrifft nicht nur die aktuellen Rentnerinnen und Rentner, sondern alle. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und ich habe, glaube ich, noch keinen aktiven Vorschlag gehört, lasst uns den kompletten Generationenvertrag auflösen. Es führt dazu, dass wir in der Gesellschaft zusammenkommen, weil wir voneinander abhängig sind. Wir sind davon abhängig, dass die jetzigen Menschen im Arbeitsmarkt Beiträge zahlen. Und deswegen, das sollte unbedingt beibehalten werden. Und die gute Nachricht auch bei der Rente ist, viele Probleme im Rentensystem sind nicht von der Rente selber. Denn da würde ich einmal widersprechen ganz von Anfang. Nicht nur die Wirtschaftspolitik ist gleich Rentenpolitik, sondern Arbeitsmarktpolitik ist Rentenpolitik. Denn am Ende soll im Idealfall die Rente die Lebensleistung widerspiegeln. Sie soll das, was man das Leben gemacht hat, widerspiegeln. Das Problem ist, wenn es im Arbeitsmarkt schon Schieflagen gibt, siehe ungleicher Lohn zwischen Männern und Frauen, siehe ungleicher Lohn Ost und West, dass eben da, wenn die Probleme da gelöst werden können, dass wir sehr, sehr viel auch in der Rente erreichen können, weil sich das alles darauf auswirkt. Und ich glaube, dass das auch nochmal ein positiver Blick ist.
Ich habe nochmal eine Frage, die Sie, Herr Dr. Thiede, schon in Ansätzen vorher angeschnitten haben. Ich möchte aber trotzdem noch mal stellen, um von Ihnen allen noch mal ein Meinungsbild zu bekommen. Gibt es denn andere Länder, von denen wir in Anbetracht des Rentensystems und in Bezug auf die Rentenpolitik noch etwas lernen können? Und welche wären das denn?
Also wenn man sich bei den Nachbarn umschaut, dann sieht man, dass die Dänen und die Niederländer deutlich höhere Gesamtrenten bekommen als in Deutschland. Auch deutlich höher als in Österreich. Und das liegt schon an einem sehr anderen Rentensystem, was sie haben. Die haben verpflichtende für alle und sehr gut angelegte Betriebsrenten. Und das hat in der Boomphase in den letzten 20, 30 Jahren zu eben sehr üppigen Renten der jetzigen Generation geführt. Also davon könnten wir lernen und deswegen auch vorhin meine Bemerkung, wir sollten uns, wenn wir überhaupt was an dem jetzigen System ändern wollen, die Betriebsrente wirklich generell allen zugänglich machen und nicht nur zu denen, die bei Siemens und bei BASF arbeiten. Wir sehen aber auch das Gegenteil, das ist Frankreich, wo das Rentenalter von 60 auf 62 angehoben werden sollte. Und das ist jetzt gestern oder heute im Laufe des Tages ad acta gelegt worden. Das kann nicht funktionieren. Und da wird das ganze Land drunter leiden. Und wenn wir demnächst nicht mehr der allerletzte in der Schlange sind, weil die Franzosen noch schlechter sind, spricht das nicht für uns, sondern dass die Franzosen da Fehler gemacht haben. Die Italiener haben ihr System sehr stark reformiert, das Rentenalter hochgesetzt und damit eigentlich geholfen, dass der italienische Staat die Schulden nicht weiter nach oben getrieben hat, im Gegensatz zu Frankreich. Und auch von den Griechen kann man lernen, dass man durch die Rentenversicherung ein ganzes Land in den Abgrund stürzen kann. Es hat dann eine wirklich brutale Reform bedurft, um Griechenland wieder auf das Gleis zu setzen. Aber da sieht man, wie wichtig einerseits die Wirtschaft für die Rente ist, aber wie die Rente eben auch ein großer Bestandteil unserer Wirtschaft ist. Und die beiden müssen eben im Einklang sein. Also da kann man eine Menge lernen an positiven, an negativen Dingen, wenn man einfach nur unsere Nachbarn, Griechenland ist nicht exakt unser Nachbar, aber wenn man schaut, was da gut gelaufen ist und was nicht gut gelaufen ist.
Ja, ich glaube, man kann viel lernen von den Nachbarn, ganz eindeutig. Wovor ich mal ein bisschen warne, ist zu sagen, wir können das einfach kopieren. So wie die es machen, so machen wir es dann auch und dann wird es hier gut klappen. Das liegt daran, dass und nicht nur unser Sozialsystem, sondern auch unser Sozialsteuerwirtschaftssystem doch sehr länderspezifisch jeweils ist. Und eine rentenpolitische Maßnahme dann zusammenpassen muss mit dem Übrigen. Ich bin mit Ihnen der Meinung, dass so diese Frage Stärkung der zweiten Säule, also der betrieblichen Alterssicherung, dass das vielleicht etwas ist, was man generell ganz gut sagen kann, weil es eben nicht so sehr verknüpft ist mit den übrigen sozialrechtlichen, steuerrechtlichen Regelungen. Ich tue mich immer ganz schwer, wenn man einzelne Maßnahmen sonst rauspflückt und sagt, ja, sieht man doch mal, also das machen die doch super gut, warum machen wir das nicht auch so? Und dann dabei übersieht, dass aber eine andere Regelung, die eng damit zusammenhängt, in dem anderen Land ganz anders gemacht wird. Das heißt, das könnte man dann bei uns gar nicht so machen. Jedenfalls wäre die Wirkung ganz anders. Man kann einige Sachen wirklich lernen. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel Österreich, weil das ja auch ganz viel genannt wird. Und ich glaube, ich habe das ja eben auch schon gesagt, ich glaube, was man aus Österreich lernen kann, weil das nicht so stark verknüpft ist mit anderen Dingen, das ist, wie die das hingekriegt haben mit den Beamten. Das haben die, glaube ich, wirklich ziemlich klug gemacht. Was man von Österreich nicht gut lernen kann, sind, glaube ich, Regelungen, wie man die Rentenformel oder die Höhe der Rentenzahlungen verbessert oder erhöht, weil man nämlich dann übersieht, dass die in Österreich ein völlig anderes Recht bei der Krankenversicherung haben, bei der Pflegeversicherung haben, im Steuerrecht haben. Renten in Österreich werden vom ersten Euro an besteuert, nicht so wie bei uns, so langsam schrittweise irgendwie wachsen wir in die Besteuerung. In Österreich wird jede Rente voll besteuert. In Österreich ist auch der Eingangssteuersatz, der betrifft Renten dann ziemlich oft, weil Renten ja niedriger sind im Regelfall als Erwerbseinkommen. Der Eingangssteuersatz viel höher als bei uns, also die werden gleich von Anfang an kräftig rangenommen. Deswegen kann ich, glaube ich, so einzelne Punkte so schwer vergleichen. Und ein ganzes System, ein ganzes Steuer- und Transfersystem aus einem anderen Land will man ja auch gar nicht haben. Ich meine, das ist ja hier gewachsen und die Leute sind auch im Grundsatz, in jedem Land übrigens meistens, mit ihrem jeweiligen System zufrieden. Also von daher glaube ich, so Grundstrukturen, das kann ich mir schon vorstellen, also auch gerade was Betriebsrenten stärken, da bin ich, das kann ich mir vorstellen. Man kann sich auch einzelne Sachen vorstellen, wie diese Beamtenversorgung übernehmen. Da bin ich mit dem österreichischen System auch sehr konform. Aber so grundsätzlich zu sagen, wir machen das so wie in dem Land, da halte ich nicht so viel von.
Frau Witt, das ist jetzt den Schlusspunkt des ersten Teils. Bitte.
Ja, jetzt haben meine Vorredner ja ganz viele spannende Punkte gesagt. Dementsprechend würde ich gar nicht mehr so in dieses Technische, was die einzelnen Maßnahmen angeht, sondern eher die Form. Gerade Österreich angesprochen, Thema Gerechtigkeit in der Generation, alle zahlen zusammen, Beamten auch. Das Thema kapitalgedecktes Rentensystem ist jetzt wenig gekommen, also so berühmt-berüchtigte Aktienrente, gerade in den nordischen Ländern, zeigt uns, dass es ist nicht das Allheilmittel und es gibt sehr, sehr viele Probleme daran, aber viele schauen jetzt neidisch darüber, weil sie angefangen haben. Das heißt, solange man die Reformen nicht ausprobiert, können wir auch nicht in 20, 30, 40 Jahren sagen, es hat funktioniert. Das letzte Thema, auch wenn natürlich das Finanzielle, wir uns jetzt nicht von Frankreich abschauen sollten, vielleicht die gewisse Emotionalität. Denn bei der Rente geht es nicht nur um die Finanzierbarkeit, sondern um nicht weniger als die Würde im Alter. Und dass die Menschen, die unterschiedlichen Generationen, natürlich in ihren Debatten darüber reden, aber wirklich dafür auf die Straße gehen, was eben dieses Beispiel ist. Wollen wir eine Rente mit 70? Oder lassen wir einfach die PolitikerInnen darüber entscheiden und dann müssen wir damit leben. Vielleicht sollten wir uns da noch mal ein bisschen diesen Aktivismus anschauen und Rente zu unserem Thema machen.
Vielen Dank. Jetzt haben wir das Thema geweitet von Deutschland auf die Nachbarländer, auf andere Länder. Ich möchte jetzt den Kreis der Fragesteller weiten. Ich habe schon mitbekommen, bei Frag jetzt hat sich auch schon einiges getan. Deswegen würde ich als erstes eine Frag-Jetzt-Frage aufrufen und Sie im Saal können sich auch schon mal bereithalten, wenn Sie eine Frage haben.
Ja, also über das Online-Tool sind schon viele Fragen eingegangen und eine schließt jetzt sehr gut an das an, was Frau Wittler gerade angedeutet hat und sie richtet sich an Professor Börsch-Supan. Da wird jetzt nochmal aufgegriffen, was von der letzten Bundesregierung ja andiskutiert war, Stichwort Generationenkapital, also die teilweise Einführung von Kapitaldeckung in der Rentenversicherung. Und da ist eben von dem Frager die Frage, ist das sinnvoll, auch aus Sicht des Staates sinnvoll? Wird da die Neuverschuldung mit angekurbelt? Was halten Sie von dem Vorschlag?
Also den Vorschlag gab es in verschiedener Form. Was am Schluss übrig war, war, dass der Staat Schulden aufnimmt, um damit Aktien zu kaufen. Ja? Und die dann anzulegen und zwar zentral anzulegen. Davon halte ich gar nichts. Also erstens, wir haben gerade genug Schulden und wir sollten die Schulden dazu verwenden, Zukunftsinvestitionen zu machen, wo man später auch wirklich was davon hat. Das rechtfertigt Schulden, aber nicht, dass man auf der einen Seite Schulden nimmt und auf der anderen Seite dafür Aktien kauft. Das andere ist die Kontrolle über dieses Kapitals ist sehr, sehr schwierig. Soll der Staat auf das Geld aufpassen oder wer soll da drauf aufpassen? Es ist eine Menge Geld, die da anwächst. Das muss man sich vorher überlegen. Wir haben ja einige Erfahrungen, was Staaten mit Geld machen. Muss ja nicht unser eigenes Deutschland sein, aber in anderen Ländern. Da ist nicht so viel an vielversprechenden Beispielen, die man zitieren kann. Also ich glaube, das war nicht schlecht, dass diese Idee in der Versenkung verschwunden ist. Wenn man mehr Kapitaldeckung haben möchte, ist die Betriebsrente das Beste. Da gibt es verschiedene Modelle, die konkurrieren miteinander. Es ist klar, wem die Betriebsrente gehört, nämlich den Mitarbeitern in den Betrieben. Das ist das viel bessere Modell. Es ist auch das bessere Modell, als eine neue Riester-Rente zu erfinden. Ne, wo man alleine sich überlegen muss, was ist das Beste? Naja, da ist man überfordert, also kommt ein Versicherungsvermittler nach Hause und sagt einem dann, was das Beste ist. Und dann wundert man sich später, dass man über den Tisch gezogen worden ist. Das ist auch keine gute Idee. Sondern die Betriebsrente ist da ein schöner Mittelweg.
Aber die Betriebsrente ist doch faktisch eine Lohnerhöhung. Da werden die Arbeitgeber schön was dagegen haben, meiner Meinung nach.
Ja, die Arbeitgeber schimpfen immer, wenn sie Geld... Nein, ich sehe das nicht als eine Lohnerhöhung, sondern die Betriebsrente hat zwei Elemente. Das eine ist, sie zahlen da selber ein und kriegen das nach einiger Zeit als Rente wieder ausbezahlt. Das ist wirklich, was sie machen. Und dann mag der Arbeitgeber, aber vielleicht auch nicht, noch was dazugeben, um sie sozusagen an das Unternehmen zu binden, um ja Betriebstreue sozusagen zu belohnen. Aber das muss nicht sein. Also es gibt viele Betriebsrentensysteme, wo die Angestellten einzahlen und später daraus ihre Rente bekommen. Das Einzige, was der Arbeitgeber macht, ist sozusagen die ganze Verwaltung zu übernehmen und dafür zu sorgen, dass Sie nicht alleine mit dem Versicherungsvertreter verhandeln müssen, sondern dass ein ganzer Betrieb das macht oder eine ganze Sparte von Betrieben.
Aber die, die wenig verdienen, die können sich das ja vielleicht auch wieder nicht leisten, also noch was dazu einzuzahlen zur Betriebsrente.
Das ist korrekt. Und das gilt natürlich auch für die gesetzliche Rente.
Ja.
Und auf beiden Art und Weisen schneidet das sozusagen in das Netto, was man vom Brutto hat. Aber da haben Sie völlig recht. Ja.
Frau Wittler, Sie haben das Mikro in die Hand genommen. Wollen Sie dazu noch was sagen?
Ja, um mich einmal in die Betriebsrentendebatte einzuklinken, weil ich die total spannend finde und eigentlich immer zu kurz komme. Woran das aber liegt, ist, wir haben super wenig Tarifverträge. Die Anzahl der Menschen, die mit einem Tarifvertrag arbeiten, sinkt immer weiter. Deswegen ist doch die Frage natürlich verständlich, dass irgendwie gesagt wird, der erste Instinkt ist es nicht attraktiv für den Arbeitgeber. Aber da ist erstmal die Frage, wie viele Menschen betrifft das denn überhaupt? Und es ist ein Wettbewerbsvorteil in Zeiten, wo der Fachkräftemangel überall zu sehen ist, der Arbeitskräftemangel überall zu sehen ist, ist doch einfach gerade attraktiv. Und dann sollte man doch auf die kleinen und mittleren Betriebe zugehen und sagen, auch hier im ländlichen Bereich, es ist attraktiv, ihr könnt was gestalten und davon profitieren alle. Und wenn dadurch dann auch die Beschäftigungsrate höher wird, ist das mehr als sozusagen die Angst, dass sozusagen die einzelnen Beiträge steigen und dann der Lohn irgendwie zu hoch wird und es wirtschaftlich nicht mehr rentabel ist.
Dankeschön.
Ja, eine weitere Frage, die vielleicht am besten von Dr. Thiede beantwortet werden kann, ob unser Rentensystem durch versicherungsfremde Leistungen belastet ist, die eigentlich über Steuern finanziert werden müssten.
Also ich mag ja diesen Begriff versicherungsfremde Leistungen nicht, weil sich da jeder was anderes drunter vorstellt und man sich auch fragen kann, was ist in einer Sozialversicherung eigentlich versicherungsfremd. Ich finde den Begriff besser, nicht beitragsgedeckte Leistungen. Also Leistungen, die die Rentenversicherung zahlt, obwohl keine Beiträge dafür eingezahlt wurden. Eigentlich hatte ich ja eben gesagt, ne? Wer mehr einzahlt, kriegt mehr raus. Wenn man einzahlt, kriegt man was. Es gibt aber auch Leistungen, für die nie ein Beitrag gezahlt wurde und wo trotzdem die Leistung gezahlt wird. Und das sind die sogenannten nicht beitragsgedeckten Leistungen. Das sind gar nicht so wenig. Und man kann lange darüber diskutieren, was gehört alles dazu. Ich glaube, ziemlich unstrittig ist so ein bestimmter Set an Leistungen, die ganz eindeutig nie zuvor durch einen Beitrag finanziert wurden. Ich sage zwei, drei Beispiele nur. Die aktuelle Mütterrente, die gerade diskutiert wird, das ist so eine typische Leistung. Eine zusätzliche Leistung, die die Rentenversicherung zahlen soll, obwohl niemals vorher dafür ein Beitrag gezahlt wurde. Das ist eine Leistung, die sollte aus meiner Sicht selbstverständlich dann auch durch Steuern finanziert werden. Warum sollen denn die heutigen Beitragszahler oder die künftigen das finanzieren? Das wäre so ein Punkt. Ein anderer Punkt wäre Aufwertungen von Entgelten, für die eben nicht entsprechende Beiträge gezahlt wurde. Wir haben ganz lange Zeit in den neuen Bundesländern und vorher in der DDR Beitragszahlungen gehabt. Und diese Beitragszahlungen waren niedrig, weil die Löhne niedrig waren. Und da hat man die aufgestockt. Man hat gesagt, der Rentenanspruch, der daraus entsteht, ist größer als das, wofür der Beitrag gezahlt wurde. Und das ist genau der Punkt, ne? Der Rentenanspruch ist größer als dafür, für den der Beitrag gezahlt wurde. Da ist ein Teil drin, für den kein Beitrag gezahlt wurde. Deswegen meine ich auch da, das heißt nicht, dass diese Leistungen nicht sinnvoll sind. Um Himmels Willen, die können sehr sinnvoll sein. Und wenn der Gesetzgeber beschließt, dass der Bundestag beschließt, das soll so sein, dann ist das mehr oder weniger, die Rentenversicherung macht es auf jeden Fall. Ob es in Ordnung ist oder nicht, ist eine persönliche Bewertung. Aber gezahlt werden sollte sowas nicht aus Beitragsmitteln, denn die heutigen Beitragszahler haben da nichts von. Und das sind die Punkte, und die Rentenversicherung hat, glaube ich, gerade im letzten Jahr nochmal, das kann man sich bestellen oder einsehen im Internet auch, die Rentenversicherung weist das aus, was sie für nicht beitragsgedeckte Leistungen hält. Sie summiert das auf und stellt das gegenüber dem Bundeszuschuss, den wir kriegen. Und im Augenblick ist das, was wir an nicht beitragsgedeckten Leistungen zahlen, etwas niedriger als der Bundeszuschuss. Heißt übrigens, den Satz sage ich immer so gern, deswegen sage ich den jetzt trotzdem noch, heißt übrigens, wenn es diese ganzen nicht beitragsgedeckten Leistungen nicht gäbe, wäre der Beitragssatz niedriger als heute. Allein mit den Beiträgen könnten wir die beitragsgedeckten Renten vollständig finanzieren und bräuchten nicht mal alles.
Ich möchte ein völlig anderes Thema ansprechen, und zwar die europäische Komponente. Wenn man, wie ich, das europäische Zusammenwachsen für essentiell für unsere Zukunft hält, stellt sich auch die Frage, würden sich die europäischen oder die nationalen Sozialversicherungssysteme irgendwie europäisch zusammenwachsen lassen? Ist das völlig unmöglich? Oder können Sie sich da eine Lösung vorstellen, die europäische einheitliche Sozialversicherungssysteme aus dem heutigen wachsen lassen können?
Also da überfordern Sie uns. Und auch die Rentensysteme. Einige der Rentensysteme sind wirklich grundsätzlich anders. Ja? Die mit unserem System zusammenzuführen, würde ich mal für unmöglich halten. Ja? Ich bin mir auch nicht sicher, dass man das braucht. Ja? Oder gar möchte. Herr Thiede hat das vorhin gesagt, Rentensysteme sind gewachsen. Die werden ja nicht irgendwie vom Bundestag beschlossen, sondern der gute Bismarck hat angefangen und dann haben, wer weiß wie viele Regierungen hier was geändert und da was und es ist gewachsen. Und man kommt aus dieser Geschichte nicht heraus und soll das auch nicht, weil die Präferenzen in verschiedenen, was die Leute gerne haben, weniger gerne haben, ändert ist ja verschieden in verschiedenen Ländern. Und wir Deutschen haben doch eine relativ distanzierte Haltung zu kapitalgedeckten Renten. In den Niederlanden, in Schweden sieht das sehr anders aus. Warum soll man das alles über einen Leister schneiden? Also ich glaube, das ist die... erstens denke ich, ist es nicht so einfach machbar, um zu vermeiden, gar nicht machbar. Und zweitens, ich glaube auch nicht, dass es wünschenswert ist. Wir können zusammenwachsen und haben trotzdem verschiedene Systeme. Wir schneiden ja auch nicht alle über einen Leisten, was die Schule angeht, was andere Dinge geht, wo die Länder bestimmen in Deutschland, innerhalb von Deutschland, was wir machen und was wir nicht machen.
Ich würde das gerne noch ergänzen. Ich sehe das ganz genauso. Und ich glaube, das, was unbedingt nötig ist fürs Zusammenwachsen von Europa, das haben wir schon. Wir haben nämlich eine Regelung jetzt schon im europäischen Rentenrecht, also im Rentenrecht aller EU-Staaten, dass die Leistungen gegenseitig anerkannt werden. Also nehmen wir mal ein Beispiel, einen konkreten. Also jemand, der 10 Jahre in Frankreich gearbeitet hat, 20 Jahre in Belgien und den Rest in Deutschland, der kriegt, wenn er in Rente geht, eine Rente aus allen drei Ländern. Aus Frankreich eine für die 10 Jahre, aus Belgien für die 20 Jahre, aus Deutschland für den Rest. Wenn es jetzt, was ganz häufig ist, in den Ländern Regelungen gibt, wo man bestimmte Wartezeiten, bestimmte Zeiten erfüllen muss, dann zählen aber alle Zeiten in Europa zusammen. Also hier unser Fall, den ich gerade sagte, hat ja nach den 30 Jahren in Frankreich und Belgien höchstens noch, ich sag mal, 15 in Deutschland verbracht. Wenn der jetzt eine Leistung in Anspruch nehmen möchte, wo man eine Versicherungszeit von 30 Jahren braucht, dann hat er die, weil dann die französische und belgische mitzählt. Also das Rentenrecht in Europa ist schon so weit, dass zumindest man keinen Nachteil davon hat, wenn man in verschiedenen Ländern tätig war. Also insofern sind wir da schon zusammengewachsen und ein Stück weit und können trotzdem unsere verschiedenen Systeme behalten, weil jedes Land dann nach seinen Regeln rechnet.
Genau, eine weitere Frage, die kann am besten Frau Wittler oder vielleicht auch Frau Wimmer beantworten. Wie können junge Menschen dazu motiviert werden, sich rechtzeitig mit dem Thema private Zusatzrente und Betriebsrente auseinanderzusetzen?
Also am Ende des Tages ist es immer Wissen ist Macht. Je früher gebildet wird, darüber aufgeklärt wird, desto früher kann man sich damit auseinandersetzen. Es ist schwierig, immer alles direkt in die Schulen zu rüberzuladen, weil am Ende alles in der Schule gelehrt werden soll. Trotzdem ist die Frage eine gewisse Sensibilität über was erwartet mich eigentlich im Rest meines Lebens. Was kann ich für Vorteile haben, wenn ich bei meiner Ausbildungsstätte schon darauf achte, dass es einen Tarifvertrag mit einer betrieblichen Rentenvereinbarung gibt? Zeigt einfach das Wissen, was bedeutet. Mein Lieblingsbeispiel auch da, gerade bei Minijobs, ist es möglich, sich vom Rentenbeitrag befreien zu lassen. Als ich mit 15 angefangen habe, war das noch ein 450-Euro-Job und ich hatte diese Opt-out-Möglichkeit und alle haben mir gesagt, ja, kannst du dir 5 Euro sparen. Ich wusste nicht, was das bedeutet und ob die 5 Euro für mich im Alter einen Unterschied machen, wusste ich auch nicht, aber die 5 Euro im Kino haben den Unterschied gemacht. Das heißt, wenn wir schon wissen, was das für uns bedeutet, was auf diesem Blatt steht, kann sehr, sehr viel gewonnen werden. Und das erreichen wir, indem wir das Thema Rente zugänglich machen und nicht nur sagen, ja, jetzt reden die, die gerade selber Rente beziehen. Wir machen es zugänglich, indem wir nicht sagen, oh, das Thema ist zu kompliziert, lies dich da gar nicht ein, du verschwendest deine Zeit, bis du so alt bist, ist es eh ganz anders. Und ich glaube, da über Transparenz, Bildungsarbeit und aber auch die ausgestreckte Hand, die Förderung, dass man sich damit auseinandersetzen kann, bringt ganz, ganz viel.
Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich glaube, aus der Perspektive meiner Vereinsarbeit kann ich sagen, dass wir immer wieder mitbekommen bei den unterschiedlichsten Themen und auch beim Thema Rente war das für uns ganz prägnant. Junge Menschen interessieren sich für das Thema, die möchten sich damit beschäftigen, aber viele bringen gar nicht zum Beispiel aus der Schule das Vorwissen mit, das man eigentlich setzen könnte. Ich hatte zum Beispiel Glück mit meiner Wirtschaftslehrerin, die hat versucht, vielleicht neben dem grundsätzlichen Lehrplan auch noch ein, zwei wichtige Themen mit einzubringen. Aber für die Rente ist im Wirtschaftsunterricht, sofern man überhaupt einen hat, in der Schule wenig Zeit vorgesehen. Und das ist bei so einem komplexen System, das für einen selbst so große Folgen hat und so große Bewandtnis hat im Alter, das ist schon fatal. Weil, wie gerade schon gesagt wurde, wenn ich mich nicht damit auskenne, was soll ich denn machen? Und deswegen würde ich sagen, es ist total wichtig, dass in der Schule diese Bildung schon anfängt zu diesem System, zu verschiedenen Reformationsvorschlägen, zu der Geschichte dieses Systems vielleicht auch. Ich glaube, allein das wäre eine gute Möglichkeit und dann natürlich auch jungen Menschen die Stimme und die Möglichkeit zu geben, sich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch mal in eine kritische Diskussion zu gehen und eben auch Dinge zu hinterfragen, weil letztendlich sind Leute aus unserer Generation unter anderem die, die noch eine Chance haben, an diesen Stellschrauben zu rütteln, sollte das so nötig sein.
Die Frau Wittler hat ja einen interessanten Aspekt in die Diskussion eingebracht, nämlich, dass sozusagen die Möglichkeit an der Rente dann zu partizipieren ungerecht verteilt ist, schon nach den Lebenschancen, die man insgesamt erhält. Also an welchem Arbeitsplatz man landet, was 1:1 oder nicht wie ein Einzelfall, aber statistisch einhergeht mit Lebenserwartungen. Und die größten Lebenserwartungen haben ja bekanntlich die Beamten. Und wenn dem so ist, sozusagen, dass immer dann die Ausbeute oder das Äquivalenzprinzip besonders schief wird eigentlich im Verhältnis zu den Lebenschancen, gäbe es denn eine Fantasie, wie das in eine Rentenformel eingearbeitet werden könnte? Ich werde auf jede Antwort dankbar, egal wer sie da vorne bringen kann.
Ja, ich würde einmal anfangen. Unsere Formel ist dazu da, um mathematisch einen sehr, sehr komplizierten Sachverhalt, und zwar die komplette Erwerbsbiografie, nicht nur in unserer Generation, sondern mit den Generationen von allen zusammenzufassen. Gerade bei der Frage spezifisch ist das Problem, wenn wir sagen, okay, besonders physisch schwierige Jobs kriegen irgendwie eine besondere Anrechnung, die sind schwieriger. Da ist die Frage, wir haben einen Wandel in der Erwerbstätigkeit. Nur weil man irgendwo eine Ausbildung angefangen hat, nur weil man irgendwas mal angefangen hat zu studieren, heißt das nicht, dass man das für immer macht. Viele schaffen es gar nicht, 45 Jahre in einem körperlich sehr, sehr anstrengenden Beruf zu sein. Und dann ist nämlich die Frage, wie bildet man das denn in einer Formel ab? Kann man dann sagen, okay, ich habe jetzt 20 Jahre auf dem Bau gearbeitet und dann aber 15 Jahre in einer Arztpraxis. Wie schlägt sich da Stress aus? Wie kann man dann sagen, das ist jetzt anders zu bewerten? Und ich glaube, wir verkomplizieren unsere Formel damit. Es ist mathematisch gar nicht möglich, jeden Einzelfall, jede individuelle Erwerbsbiografie darauf anzupassen, obwohl es natürlich schön wäre, wenn jede Lebensumstände auch da abgebildet wären.
Ja, ich glaube, ein Stück weit haben wir was im Rentensystem, aber möglicherweise nicht genug. In den allermeisten Rentenreformkommissionen der letzten 30 Jahre, sage ich mal, wurden auch immer Elemente diskutiert, wie man mit dieser Frage, die Sie haben, umgehen kann. Also wir haben im aktuellen Rentenrecht die Grundrente. Die Grundrente, die sagt, bei Menschen, die eine bestimmte Dauer im Rentensystem verbracht haben, Versicherungsjahre haben und in der ganzen Zeit sehr stark unterdurchschnittlich verdient haben, bei denen werden diese Rentenansprüche angehoben. Höher als sie die Beiträge gezahlt haben, nicht beitragsgedeckte Leistungen in Klammern, wird übrigens vom Bund gezahlt, also von daher alles sauber finanziert. Das wäre so ein Element. Das wäre allerdings ein Element, was wirklich für die sehr Niedrigverdiener nur greift und vielleicht auch noch etwas klüger hätte ausgestaltet werden können, als es jetzt ist, aber es ist so ein Element. In den Reformkommissionen wurde auch immer wieder darüber nachgedacht, ob man Wege finden kann, wie man Menschen mit niedrigem Einkommen eine andersartige Höherwertung geben kann. Es gab früher mal die Rente nach Mindesteinkommen, die war so etwas. Oder es wurde auch nachgedacht, ob wenn dann die Rente eintritt, also wenn man in Rente geht und die Rente berechnet wird, ob man da irgendwelche Umverteilungselemente noch reinbaut. Also sagt, für die ersten, ich sage jetzt mal einfach den Fachbegriff Rentenpunkte, ohne das weiter zu erläutern. Für die ersten 30 Rentenpunkte gibt es so viel Euro, für die nächsten 20 gibt es weniger oder so, dass man da durch so eine Umverteilung hinkriegt. Also es gibt da eine Reihe von Überlegungen und Vorschläge, die in den Rentenreformkommissionen bedacht wurden. Umgesetzt wurde bisher die Grundrente, wie wir sie aktuell haben. Und man muss auch sehen, es gibt Vor- und Nachteile. Also es gibt immer gute Argumente dafür und dagegen, wenn man über so etwas nachdenkt. Ich persönlich bin auch ein Freund davon zu sagen, in einem solidarischen Sozialversicherungssystem braucht es nicht nur die Leistungsgerechtigkeit, die braucht es unbedingt und die muss ganz vorn stehen, aber es braucht auch solidarische Ausgleichselemente und da wäre die Grundrente eins und weiteres könnte man überlegen, gibt vielleicht in irgendeiner der 1000 künftigen Reformkommissionen so eine Idee?
Sie haben die Lebenserwartung angesprochen. Das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema, weil die Lebenserwartung hängt zum Teil sehr vorhersehbar an Dingen, die zum Teil bei der Jugend schon feststehen, zum Teil aber auch gar nicht vorhersehbar sind. Da Ausgleich zu schaffen, ist sehr, sehr schwierig. Also wir wissen, Raucher leben im Schnitt 6 Jahre kürzer. Andere Dinge, die aus dem eigenen Verhalten rauskommen. Wir wissen aber auch, dass diejenigen, die hart arbeiten, kürzeres Leben haben. Und das nicht etwa, weil sie da besonders viel Bier trinken am Bau, sondern weil sie wirklich hart gearbeitet haben. Aber das auseinanderzuhalten ist fast unmöglich. Deswegen muss man da aufpassen. Wir haben in letzter Zeit, jetzt darf ich mal als Institutsleiter reden, den Dachdecker wieder aufgegriffen. Das war ja eine beliebte Figur. Der gute Kurt Beck hat, ich glaube, damit sogar Stimmen gewonnen in seinem Land, wo ich ja auch herkomme. Und wir haben mal angeschaut, wie sieht das eigentlich aus? Wie ist die Verteilung von Gesundheit innerhalb dieser Sparten? Und da fallen die Dachdecker schon auf. Also die sind überdurchschnittlich, haben die Schäden, insbesondere was das Knochengerüst angeht. Aber insgesamt sieht man, dass wenn man jetzt eine Dachdeckerrente einführen würde, die Dachdecker so verschieden gar nicht sind von vielen Büroleuten. Die Verschiedenheit innerhalb der Dachdeckerbranche ist größer als die Unterschiede zwischen Büroleuten und den Dachdeckerleuten. Also die Verschiedenheit in jedem Beruf ist so riesig, dass es eigentlich ein Unsinn ist, berufsspezifische Renten zu machen. Das ist ja ein Vorschlag, der immer wieder auftaucht und der eigentlich ihrer Überlegung rausschwimmt. Es stimmt einfach nicht, dass man die Leute sozusagen nach ihrem Beruf eingliedern kann und dann weiß man, die leben 5 Jahre länger und die weniger. Dem ist nicht so, sondern es ist eine große Vielfalt innerhalb jeder Berufe. Das andere, was man nicht vergessen darf, was auch bei diesen Diskussionen eigentlich immer wieder aufkommt, so viele Dachdecker haben wir gar nicht. Die Leute, also man darf die nicht vergessen. Ne? Und dafür haben wir eine Erwerbsminderungsrente und alle möglichen Institutionen. Aber diejenigen, die körperlich noch hart arbeiten, sind immer weniger geworden. Wenn Sie mal nach BMW gehen, hier in München, und schauen sich an, wie da Autos zusammengearbeitet werden, das ist völlig anders als noch vor 30 Jahren. Spielt der Kopf mittlerweile eine größere Rolle als die Muskeln.
Ja, hier ist noch eine Frage an Sie, Herr Professor Börsch-Supern, adressiert. Sollte nicht einfach die Tatsache, dass man Kinder hat, höher als die Erziehungszeiten bisher angerechnet werden? Denn Sie sind ja die künftigen Einzahler.
Naja, im Prinzip bewerten wir ja die Kinderzeit schon sehr hoch. Ob man die jetzt noch höher haben will oder nicht, ist letztlich, also da gibt es keine Formel oder eine gute empirische Grundlage, wie man damit umgehen soll. Was sehr wichtig ist, ist dafür sorgen, dass die Erwerbshistorien von Frauen nicht also eine große Unterbrechung haben und vor allen Dingen, dass man Frauen nicht dafür bestraft, wenn sie wieder in die Wirtschaft zurückgehen, dass sie dann mit einem niedrigen Lohn weitermachen. Ja, das ist eigentlich das, was Frauen am meisten schadet. Sie kommen raus, sind 3, 4, 5 Jahre nicht im Betrieb und dann werden sie auf einem anderen Posten, der weniger bezahlt wird, wieder eingestellt. Das ist ganz schlecht. Also das sieht man in Erwerbsbiografien. Das schadet der Rente von Frauen, die Rentenlücke, die Frauen haben gegenüber Männern, ganz besonders. Aber es ist mehr die Organisation des Arbeitslebens als zusätzliche Rentenpunkte, wo man was machen müsste.
Und auch da nochmal darauf hinweisen, ich finde es ganz schwierig, da von Quantität auf Qualität zum Beispiel der Betreuungszeit zu schließen. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Kind deutlich höheren Pflegeaufwand hat und dementsprechend dann eine Mutter mit 2 Kindern dann aufgrund der Quantität der Kinder, wenn man das so sagen möchte, sozusagen nochmal besser gestellt wird, was ihre Rente angeht, als eine Mutter, die eben aufgrund davon, dass ihr Kind einen höheren Pflegebedürftigkeitsgrad hat, länger zu Hause bleiben muss. Da auch nochmal zur arbeitsmarktpolitischen Situation. Es wäre doch viel sinnvoller, mit Reizen zu spielen, beispielsweise geteilte Elternzeit nochmal zu belohnen, um da eben nochmal im Sinne der Gleichberechtigung einen Rentenanreiz zu schaffen, als rein durch die Quantität der Kinder.
Ja, mit dem Blick auf die Uhr, ein bisschen was schaffen wir noch. Ich habe da hinten eine Meldung gesehen.
Ich hätte nochmal eine Frage zur Kapitaldeckung. Sie hatten, oder wenn ich jetzt eine Bilanz ziehen dürfte, aus einigen, oder was jetzt so mein Takeaway ist, dann im Großen und Ganzen läuft vieles gut. Aber gleichzeitig, wenn man sich anguckt, das Rentenniveau sinkt in den letzten 10 Jahren kontinuierlich. Gleichzeitig steigen die Beiträge, die Bundesregierung die Renten bezuschusst. Und dazu kommt natürlich der zunehmende demografische Wandel. Und das war alles kein Problem, solange es natürlich ein gesundes Wirtschaftswachstum gab. Da gebe ich Ihnen natürlich recht. Aber das ist ja nunmehr nicht mehr so. Und das wird perspektivisch, wenn man sich eben die chaotische Lage in der Welt anguckt, das wird ja auch perspektivisch so bleiben. Wir sind ein Land, das auf Export ausgerichtet ist. Und das lässt sich auch nicht so schnell ändern. Und die Lage mit den ganzen Zöllen etc. ist einfach nicht perfekt für ein Land, das auf Export ausgerichtet ist. Die Kapitaldeckung meines Erachtens hat einen großen Vorteil, und das ist einfach, dass es eine höhere Rendite verspricht, als wenn das Geld schlicht umgelegt wird auf eben die Rentner. Ne? Das ist, der norwegische Staatsfonds macht zum Beispiel 6% Rendite pro Jahr, und gleichzeitig, was ich immer mir denke bei der Debatte, es gibt ja auch, also die großen Krankenversicherungen, seien es die privaten, seien es die gesetzlichen, gut, vor allem die Privaten investieren natürlich ihr Geld, also die Prämien, die eingezahlt werden. Das ist ja wirklich insgesamt auch um die 200, 300 Milliarden Euro pro Jahr, investieren ja wiederum auch in den Finanzmarkt, in andere Anlegeformen, um auch Gewinn zu machen, aber auch um die Brücke praktisch zwischen Einzahlung und Auszahlung zu überbrücken. Und da klappt es ja auch. Also es ist ja auch enorme Geldsummen, aber bisher ist es ja nicht passiert, dass einer der großen Versicherer bankrott gegangen ist. Meine Frage daher, was sind aus Ihrer Sicht, wie sinnvoll ist eine Kapitaldeckung, was sind Einschränkungen, was lässt sich nicht gut umsetzen? Genau, das auch gerne an alle. Ich finde die Perspektive da sehr spannend. Danke.
Also wenn ich vielleicht einige Missverständnisse ausräumen darf. Die Leistungen der Rentenversicherung sind nicht runtergegangen, sondern enorm gestiegen. Das Rentenniveau mag runtergegangen sein, aber die Rentenzahlbeträge sind massiv hochgegangen und vor allem die Rentenbezugszeit, also die Leistungen, die man aus der Rentenversicherung bekommen hat, ist kontinuierlich gestiegen und nicht zurückgegangen, trotz des demografischen Wandels, der ja schon einige Zeit langsam, nicht so schnell wie jetzt, vorgegangen ist. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man das im Kopf behält. Die Leistungen sind gestiegen und die Beiträge sind eigentlich sehr moderat. Also im Augenblick sind sie niedriger, als sie vor 15, ja, bald 20 Jahren gewesen sind. Das ist das eine Missverständnis. Das andere ist, die Rendite des Kapitaldeckungsverfahrens ist unwesentlich höher als die der umlagefinanzierten Rente. und hängt extrem von dem Produktivitätszuwachs ab. Also die kapitalgedeckte Rente wächst, wenn man die halbwegs sicher und in großem Maßstab anlegt, ungefähr so schnell wie das Wirtschaftswachstum, das Wachstum des Bruttosozialprodukts. Das Umlageverfahren verliert im Augenblick Geld dadurch, dass weniger junge Erwerbstätige in den Arbeitsmarkt kommen, aber sie gewinnt nach wie vor durch Produktivitätszuwächse. Und da ist im Augenblick der Pferdefuß drin und deswegen ist im Augenblick die Rendite im Kapitaldeckungsverfahren deutlich höher als im Umlageverfahren, weil wir kein Produktivitätswachstum mehr haben, sondern weil das stagniert. Und jetzt komme ich wieder auf mein anfängliches Thema. Deswegen ist es so wichtig, dass wir im Augenblick hingehen und Bildung, Innovation, Infrastrukturausgaben machen, dass wir mit dem Produktivitätswachstum wieder höher gehen. Und dann ist der Unterschied zwischen Kapitaldeckungsverfahren und Umlageverfahren gar nicht so groß. Also, dass man sich da Wunder erhoffen kann, das ist eine Illusion. Die großen Vorteile vom Kapitaldeckungsverfahren sind, dass man nicht auf das eigene Land angewiesen ist. Was das Umlageverfahren angeht, das will keiner mit Deutschland teilen. Vielleicht die Japaner, weil die noch schneller altern als wir oder die Chinesen jetzt mittlerweile. Aber ansonsten sind wir als schnell alterndes Land unbeliebt. Während Kapital können wir auf der ganzen Welt verteilen und sozusagen unser eigenes demografisches Problem, Herausforderung, dadurch etwas abmildern. Man hat auch mehr Anlagemöglichkeiten. Das ist also ein großer Vorteil vom Kapitaldeckungsverfahren. Aber man soll den Unterschied zwischen den beiden nicht übertreiben. Ein Mischsystem ist in jedem Fall hilfreich, weil man sozusagen, wenn man in Zukunft Geld anlegen will, dann muss man diversifizieren, nicht nur alle Eier in einen Korb, sondern in viele Körbe. Und dazu gehört bei der Altersvorsorge, dass man zumindest ein paar in die Kapitaldeckung reintut. Aber übertreiben muss man das nicht. Und eine Lösung unseres demografischen Problems kriegen wir auch dadurch nicht mehr hin. Denn selbst wenn die Jüngeren unter uns jetzt anfangen, wie die Wilden zu sparen, müssen sie wirklich ihr ganzes Leben sparen. Und für Leute, die schon etwas angegrauter sind, die kriegen das nicht mehr hin, in ein anderes System zu investieren. Also man hängt auch da fest.
Mit Blick auf die Uhr. Ich würde das trotzdem gerne um zwei Aspekte ergänzen. Der eine Aspekt, ganz eng an dem, was Sie auch gerade gesagt haben, Herr Schupan, es ist nicht verkehrt, auf Kapitaldeckung zu setzen. Es ist nicht verkehrt, eine kapitalgedeckte Säule neben der Umlagefinanzierten zu haben. Wir haben das in Deutschland ja versucht. Riester ist dieser Versuch. Es ist ein Versuch, der, wo man auch über die Ergebnisse unterschiedlich bewerten kann, aber der vielleicht nicht so gut gelungen ist, wie das damals 2000 erhofft wurde. Aber es ist ein Versuch gewesen. Und ich wehre mich so dagegen, im Nachhinein immer zu sagen, da hat man es doch gemacht, ist ja alles schiefgegangen, wir haben das ja gleich gewusst, dass das schief geht. Damals haben uns nur wenige gesagt, das geht schief. Damals haben die meisten gesagt, oh super, jetzt können wir doch endlich in die Kapitaldeckung einstecken. So, trotzdem ist es nicht falsch, das zu tun. Was, glaube ich, man nicht denken sollte, ist, man könnte damit das System praktisch umstellen auf Kapitaldeckung, weil Sie müssen immer bedenken, wenn wir heute anfangen, so wie wir bei Riester angefangen sind, dann muss man ja trotzdem die heute alte Generation mit versorgen. Man muss gleichzeitig diejenigen, die heute 55 sind und höchstens noch 10, 15 Jahre ansparen können, auch mit versorgen. Das heißt, die Generation, die groß einsteigen will in Kapitaldeckung, hat eine erhebliche Doppelbelastung. Das muss dieser Generation dann auch bewusst sein. Sie zahlt nicht doppelt, aber 1,5-fach oder 1,3-fach. Und letzter Punkt, den ich gerade stellen wollte, es ist nicht so, dass der Bundeszuschuss ständig steigt. Die Nominalbeträge steigen natürlich, klar, alles steigt. Das sind heute 120 Millionen, glaube ich, und waren vor 10 Jahren erst 90 Millionen. Aber das heißt ja nicht, dass real da mehr steigt. Ich habe mir das gerade auch für diese Veranstaltung mal angeguckt. Der Anteil des Bundeszuschusses am BIP ist gesunken, seit 2000 fast permanent gesunken. Der Anteil des Bundeszuschusses am Bundeshaushalt ist in den letzten 10 Jahren deutlich gesunken. Die Absolutbeträge nicht. Aber es ist nicht so, dass der Staat immer mehr von seinen Einnahmen ausgeben muss für Bundeszuschuss, sondern das ist vergleichsweise stabil, in letzter Zeit sogar leicht rückläufig.
Ja, mit dem Blick auf die Uhr würden wir jetzt die Schlussrunde einleiten.
Genau, jetzt haben wir viel über funktionale Sachen, über wirtschaftliche Aspekte gesprochen. Das Thema Jung und Alt ist aber auch schon ein bisschen angerissen worden im sozialen Kontext. Auch eine Frage an Sie alle drei. Wie schaffen wir es denn, dass in diesem Dialog und diesem Diskurs zur Rente Jung und Alt nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern dass man zusammen einen generationengerechten und auch generationenübergreifenden Konsens schaffen kann? Oder zumindest einen Dialog, der auf beiden Seiten konstruktiv funktioniert.
Also ich glaube, dass sich so eine Gruppierung wie die Jugend-Enquete-Kommission mit diesem Thema Rente so differenziert auseinandersetzt, wie sie das getan hat. Ich habe das ja gesehen da in der Zeit. Das finde ich ist schon ein sehr ermutigendes Zeichen, weil das nämlich zeigt, unsere Gesellschaft lässt sich eben nicht auseinander dividieren. Ich muss ehrlich zugeben, ich hatte in den späten 80ern, frühen 90er Jahren tatsächlich mal die Angst, dass das passieren könnte, weil da kam so ganz stark, auch über Medien gespielt, ganz stark dieses Krieg der Generationen und so auf. Also der Spiegel hat mal einen ganz fürchterlichen Titel dazu gemacht. Und da hatte ich wirklich Angst, dass es dazu kommen könnte, dass die Generationen gegeneinander ausgespielt werden und dann letztlich auch ein System brechen kann. In der Zeit haben wir jede, weil sie eben sagte, kein Mensch denkt dran, den Generationenvertrag zu kündigen. In der Zeit haben wir massenweise Briefe bekommen. Hiermit kündige ich den Generationenvertrag. Ab morgen will ich nicht mehr zahlen. Ganz im Ernst. Und ich gehe jede Wette ein, wenn man die Leute heute fragen würde, wenn ihr das wirklich gemacht hättet, wo ständet ihr dann? Dann würden die ein ganz langes Gesicht bekommen. Aber ich glaube, diese Angst habe ich heute nicht mehr, weil ich merke, der gesamte Diskurs ist nicht mehr so. Auch in den Medien ist er nicht mehr so alt gegen jung, sondern er ist viel verantwortungsbewusster, als ich damals geglaubt hätte. Und wie gesagt, gerade solche Aktionen wie dieses Papier der Jugend-Enquete-Kommission, das macht mir da viel Mut. Das zeigt mir eigentlich ziehen wir am gleichen Strang. Wir ziehen am gleichen Strang. Das ganze System, und zwar nicht nur das Rentensystem, sondern unser ganzes Gesellschaftssystem funktioniert nur, wenn wir gemeinsam dran arbeiten. Und deswegen habe ich da jetzt keine Angst mehr, dass da was schiefgehen kann.
Ja, wir sollten erstmal den Veranstaltern danken, die ja hier Jung und Alt zusammenbringen. Also ich glaube, dass solche Veranstaltungen schon wichtig sind, weil man dann auch miteinander redet. Man kann sich vielleicht, wenn ich das so sagen darf, hier ein etwas gemischteres Alterspublikum vorstellen, aber auch auf dem Podium ist das ja etwas ungleichgewichtig. Aber die Katholische Akademie hat sicher auch da eine Aufgabe, Jung und Alt zusammenzubringen. Aber ansonsten teile ich eigentlich auch den Optimismus. Und zwar nicht nur gefühlt, sondern wenn man in den Daten, die wir sammeln, nachschauen, gibt es eigentlich Generationenkonflikte, wo sind die, in welchen Familien, was sind das für Familien, dann sieht man, dass die Generationen sich nicht über die letzten Jahre auseinandergelebt haben, überhaupt nicht. Und das gilt für Europa, nicht nur für Deutschland. Also da kann man optimistisch sein. Ich denke, dass man in der Schule, das haben wir ja das Thema auch schon aufgegriffen, solche Dinge stärker in den Vordergrund stellen muss. Was sind eigentlich so die Pfeiler unserer Gesellschaft, die Gesellschaft zusammenhalten in der Sozialkunde? Muss nicht in der Wirtschaft sein. Aber dass man das sehr früh macht und nicht erst nach dem Studium bei solchen Veranstaltungen.
Frau Wittler, Sie dürfen den Schlusspunkt setzen für heute.
Ja, auch hier positives Beispiel. Wir kommen zusammen. Wir reden auch gleich gerne die Einladung, nachher nochmal in einen Austausch zu treten. Denn ich bin da auch sehr, sehr gespannt, nochmal drüber zu reden. In dem Moment, in dem wir zusammenkommen, setzen wir doch ein Zeichen dagegen, dass wir nicht auseinandergekommen sind. Allgemein darf es nicht sein, dass Boomer ein Schimpfwort ist. Es darf nicht sein, dass das einzige Beschreibung für die junge Generation ist faul. Aber in dem Moment, in dem wir reden und sehen, Rente ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt und kein Geheimnis. Das ist kein, das behalte ich mir jetzt vor und wir können darüber reden, wenn du in meinem Alter bist. Das ist eine aktive Aufforderung. Reden Sie mit den Menschen in Ihrem Umfeld über dieses Thema. Überlassen wir nicht nur den Medien den Diskurs. Auch wenn Sie sagen, es war früher schlimmer. Heute Morgen im Deutschlandfunk wurde noch über die jungen wilden Abgeordneten der Union gesprochen, die jetzt sich gegen das Gesetz erwehren, weil es nicht generationengerecht ist. Solange über junge Wilde gesprochen wird, in dem Moment, in dem sie meines Erachtens berechtigte Sorgen äußern, sind wir an keinem konstruktiven Punkt gelandet. Aber hier kommen wir zusammen und deswegen bin ich Sie sehr, sehr dankbar und auch an Sie die Aufforderung, reden Sie mit Ihren Mitmenschen.
Ich würde sagen, das waren doch drei tolle Plädoyers am Schluss. Damit sind wir am Ende der heutigen Veranstaltung angekommen. Ein ganz herzliches Dankeschön noch an unser Podium, dass Sie hier waren, dass Sie Fragen beantwortet haben, Ihre Einschätzungen hier mit uns geteilt haben. Vielen lieben Dank Ihnen allen, dass Sie gekommen sind, allen, die sich zugeschaltet haben. Vielen Dank für die Fragen. Ja, und ansonsten wünsche ich Ihnen einen guten Nachhauseweg, alles Gute für die kommende Zeit und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.